Hallo und herzlich willkommen zu LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Zum Jahresstart mit unserer ersten DEFA-Verfilmung und dann auch noch eine von Paul Verhoeven. Wir reden über Das kalte Herz.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu LuCast, der Filmpodcast mit Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber.
Hallo.
Und Lukas Gröning, das bin ich. Wir wollten eigentlich schon in der Vorweihnachtszeit eine Folge aufnehmen zu einem Film, der auch wunderbar in diese Zeit eigentlich passt, nämlich Das kalte Herz von Paul Verhoeven. Wir wissen es nicht ganz genau, kann man sagen. Also ich habe zumindest mal gehört, der niederländische Filmregisseur, den man ja eigentlich unter diesem Namen kennt, wird Paul Verhoeven ausgesprochen. Wie das bei diesem Paul Verhoeven hier ist, oder Verhoeven, weiß ich allerdings nicht, denn es handelt sich um einen deutschen Regisseur, der einfach nur zufällig denselben Namen trägt. Ne? Es handelt sich also nicht um einen Film des Regisseurs von Total Recall, Basic Instinct und so weiter, sondern um jemanden, den man jetzt eigentlich sonst auch gar nicht so für irgendwelche anderen Filme groß kennt, sage ich mal. Zumindest sagte mir der Name überhaupt, also der Name natürlich schon, aber der Regisseur an sich sagte mir nichts. Ging dir das irgendwie an? Anders, Lukas.
Nein, gar nicht. Also die Person Paul Verhoeven aus dem Jahr 1950 ist ja dann der Film letztlich von ihm ins Leben gerufen worden. Hat ihm ja auch nichts gesagt. Natürlich hat man erstmal irgendwie geschmunzelt. Warte mal ganz kurz. Gibt es da irgendwie einen fernen Verwandten, der den gleichen Namen hat? Aber nee, keine Ahnung, inwiefern der auch irgendwie in der DDR verquickt war oder für die DDR gearbeitet hat und eigentlich, sage ich mal, dann aus dem berüchtigten Holland kommt. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, ja.
Ja, wir beschäftigen uns trotzdem einfach mit ihm, denn er hat einen sehr interessanten Film gemacht. Wie gesagt, Das kalte Herz, 1950, basierend auf einem Märchen von Wilhelm Hauff. Wir werden euch später noch ein bisschen was dazu erzählen. Bevor wir allerdings zum Film an sich und zu vielleicht auch Produktionsbedingungen und so weiter kommen und so ein bisschen über diesen Film diskutieren, Lukas, was hast du denn ansonsten so gesehen? Ist ja ganz schön viel Zeit vergangen seit dem letzten Mal.
Das ist richtig. Und es lagen so ein paar Feste dazwischen, die eigentlich dazu einladen, viele Filme zu schauen, so langsam ein bisschen besinnlich zu werden, Harmonie zu suchen. Und das war auch bei mir so. Ich hatte ein sehr schönes, harmonisches Weihnachten. Und auch Silvester und dazwischen.
Frohes Neues übrigens an der Stelle.
Ja, frohes Neues, natürlich. Eigentlich ist das jetzt eine Folge, die im alten Jahr hätte noch stattfinden müssen. Das hat eher einen technischen Grund, dass wir uns jetzt heute hier im Jahr 2026 mit eben diesem Film, dem kalten Herz, hören. Ja, aber wie gesagt, frohes neues Jahr, gesundes neues Jahr. Wir sind auch, glaube ich, so ganz nebenbei 6 Jahre alt geworden als Podcast.
Werden wir im Februar, glaube ich. Oh, okay. Also wir haben vorher schon vorbereitet, aber ich glaube, die erste Folge kam im Februar raus. Also ja, aber wir sind theoretisch bald 6 Jahre, ja, das stimmt. Ja.
Dann wären wir fast 6 Jahre. Genau, und ich habe natürlich viele Filme geschaut. Und wie es so am Ende des Jahres ist, mit Blick auf den Jahresrückblick, habe ich viele Sachen gesehen, die ich so ein bisschen für den Jahresrückblick aufsparen möchte. Da waren viele gute Sachen dabei, da waren ein paar nicht gute Sachen dabei, über die ich an der entsprechenden Stelle dann in aller Ausführlichkeit sprechen kann. Einen besonderen Film, was heißt, so besonders ist der gar nicht, ein populärer Film, den ich gesehen habe, war The Green Knight. Von, ich schau mal, aus dem Jahr 2021 von, oh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, David Lowery. Habe ich ganz unbescholten bei Prime gefunden. Der war da relativ günstig, ich glaube sogar in UHD verfügbar. Und ich sage mal so, diese technischen Aspekte sind dann immer noch mal für mich, wenn es schön sein muss, wenn es jetzt zum Genuss da sein soll, ganz wichtig. Und ich habe diesen Film, ja, genüsslich genossen in wunderbaren 4K und fand, dass das nach diesen, wie lange sind es, 130 Minuten, dass es ein sehr guter Film war. Man erwartet jetzt, wenn man jetzt irgendwie The Green Knight hört, okay, könnte man irgendwie in Beziehung bringen mit irgendwie The Green Hornet, hat damit gar nichts zu tun. Es geht eher in die Richtung der Artus-Sage, hat es irgendwas mit König Artus zu tun. Basiert, glaube ich, auch auf einer gewissen Kurzgeschichte. Sir Gawain, Gauvin, ich kenne das nur aus Lancelot du Lac von
Robert Bresson.
Ja. Robert Bresson.
Gawain, Gawain and the Green Knight, ja, ist die Sage.
Richtig, genau. Ja. Und da würde man ja jetzt irgendwie, gerade wenn man schon Wörter wie Artus-Sage hört, würde man jetzt einen Epos erwarten, einen großen Film. Aber so groß war der eigentlich gar nicht, ist der eigentlich gar nicht. Sondern das war, ja, ein kleiner Film, der aber vieles relativ originell getan hat. Ganz grob vielleicht zum Verständnis, es geht um den besagten Ritter, der sich auf eine Reise machen muss, denn dieser Green Knight, ja, bot sich an, dass man seine Männlichkeit, seine, ja, seinen Mut beweisen kann, indem man ihn einem Schlag versetzt. Und genau ein Jahr später würde er diesen Schlag bei eben jenem, der sich dazu entschließt, in dieser Tafelrunde ihn jetzt zu schlagen, den eben jenen Schlag erteilen. Und unser berüchtigter junger Ritter hat sich in dieser Reihe der Altvorderen, der mutigen großen Ritter ermutigt gefühlt, jetzt mal zu zeigen, was für ein Kerl in ihm steckt, sich mal zu beweisen. Hat noch bei seiner Mutti gewohnt, war so ein bisschen ja, in der zweiten, dritten Reihe stehend und hat dem ja, grünen Ritter den Kopf abgeschlagen. Und der grüne Ritter ja, berappelte sich ganz schnell wieder, nahm seinen Kopf unter den Arm, freute sich und ritt von dann. Und jetzt ja, trug er das gedankenschwer mit sich rum. Ein Jahr vergeht dann doch schneller, als man denkt. Und es war nun soweit, er musste sein Versprechen einlösen. Man erwartete das schon so ein bisschen von ihm, hat schon so gemunkelt, macht das nicht. Ist er denn wirklich so ein Mann, wie er da irgendwie großspurig behauptete? Und er machte sich auf den Weg. Dieser Weg war natürlich auch geprägt von so ein paar Abenteuern, von so ein paar mysteriösen Begebenheiten, die in erster Linie fantastisch aussahen und die mich so ein bisschen an Ari Aster erinnert haben. Ich habe mich irgendwie in Hereditary zurückversetzt gefühlt, von der reinen Ästhetik her, ja, von der Bildkadrierung her, ist das sehr, ja, wirkt das sehr nach Arthouse-Kino.
Der Hauptdarsteller Dave Patel sieht auch so ein bisschen aus wie der Junge in Hereditary.
Absolut, fällt mir gerade auf, ja. Genau, und ja, dann, wenn der Moment kommt, der kommt, wird der Film so ein bisschen diffus, lässt vieles zur Spekulation offen und macht diese Geschichte zu eigentlich einer ganz schönen Parabel und dekonstruiert eigentlich so ein bisschen diesen Mythos des Ritters, dieser Ritterlichkeit, auch dieser damaligen, natürlich könnte man den Film auch als Allegorie unserer heutigen Zeit sehen, des heutigen, des, meinetwegen auch des damaligen Mannes, dieses Urtyps, eines Mannes in Rüstung mit Waffen und ja, seiner ganzen Männlichkeit auf hohem Ross und so weiter und so fort in einer wunderbaren Rüstung. Und das wird hier nach meiner ersten Sichtung so ein bisschen aufs Korn genommen, auch mit Anleihen von schwarzem Humor. Der Film nimmt sich manchmal nicht ganz so sehr selbst ernst, ist aber trotzdem genau durch diese, ja, fast schon philosophische Dimension, sehr interessant. Also es macht Spaß, mit dem Film mitzudenken und dann auch, wie gesagt, unsere Hauptfigur im Moment des Passierens zu erleben. Und ja, dann die Spielart um diese Begebenheit darum, er ist jetzt geköpft und so weiter, oder wenn er jetzt fliehen würde, was würde passieren, diese Vision? Und dann, also wird da, ja, sag ich mal, ein bisschen in die Bredouille gebracht. Und es macht, wie gesagt, Spaß. Hat mich sehr gut unterhalten, fand ich super. Ja, und das war, wenn ich so ganz konkret drüber nachdenke, eigentlich so der einzige Film, bis auf Herr der Ringe, das hatte ich bereits angekündigt, das habe ich natürlich auch vom ersten Teil bis zum dritten geschaut. Hobbit habe ich nicht geschafft, hatte ich noch vor. War auch wieder ein Genuss, hat auch Spaß gemacht. Diesmal auch, wie gesagt, in der Extended-Version. Ja, war gut, war schön. Aber wie gesagt, The Green Knight, leider das Einzige, was ich jetzt irgendwie an neuen Filmen vorweisen kann, die wahrscheinlich nicht in den Jahresrückblick kommen werden.
Das wollte ich gerade fragen. Bist du eher ein Freund der Kinoversion oder der Extended-Version von Herr der Ringe?
Ja, das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon. Also grundsätzlich Kino. Ja. Ich habe jetzt auch nach dem Sehen der Extended-Version nicht das Gefühl gehabt, dass ich im Kino irgendwas verpasst hätte und dass mich Peter Jackson mit den Kinocuts irgendwie betrogen hätte und dass mir was entgangen wäre, was ich hätte unbedingt brauchen müssen. Ohne ein Experte zu sein, ich habe manchmal das Gefühl bei Harry Potter, dass da die Deleted Scenes, gerade so irgendwie so dieses Zwischenmenschliche zwischen, weiß ich nicht, Harry Potter und Hermine oder Harry Potter und seiner Ziehfamilie, den Dursleys, dass da einiges in den Filmen so ein bisschen abhanden ging, mir zumindest. Und jetzt entdecke ich irgendwie, obwohl ich kein Fan bin, so kleckerweise so ein paar Extended Scenes oder auch gelöschte Szenen, die vielleicht nur als Anhang, als Fußnote bestehen, die ich aber dann doch für die gesamte Geschichte, für die Figuren reise, doch ganz interessant finde. Und ich erinnere mich an eine Szene prägnant, als sich beispielsweise Dudley bei Harry irgendwie entschuldigt und irgendwie auch so opponiert gegen seinen eigenen Vater. Und sonst war das ja immer so eine eingeschworene Gemeinschaft, diese komische Familie. Und da, das war eine Szene von, weiß ich nicht, einer Minute, hätte das, glaube ich, den Hauptfilm oder dem Hauptfilm, ich weiß nicht, ob es der vorletzte oder vorvorletzte war, dann doch sehr gut getan. Zumindest ja, für meinen Seheindruck. Das mal nur so am Rand.
Ja. Okay, alles klar. Ja, The Green Knight kenne ich auch, wie man vielleicht durch meinen kleinen Anwurf schon so ein bisschen mitbekommen hat. War nicht einer deiner Lieblingsfilme der letzten Jahre auch Saltburn?
Mhm.
Ja, ne?
Ja,
weil mir
absolut.
Ist, weil bei The Green Knight ist doch auch Barry Keoghan, das war doch einer seiner ersten kleinen Auftritte irgendwie ja. So im großen Kino. Der spielt ja diesen Dieb da, glaube ich.
Richtig,
ne?
Genau.
Ja.
Ich glaube auch in... Ah, da bin ich mir jetzt sicher. Auf jeden Fall war da, hat auch so eine verschrobene Rolle gehabt und in... Jetzt komme ich nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Brendan Gleeson und?
Ach so, da meinst du. Ja, du meinst den Film von... ja, das ist schon mal ganz schön. Ja, mit Colin Farrell und Brendan Gleeson, genau.
Ist es nicht Sehen und Sterben in Brücke, sondern der andere, der neuere in Irland.
Auch von Martin McDonagh, damit wir den Regisseur jetzt schon mal haben.
Ja.
Und ja, ich komme jetzt aber auch gerade nicht drauf. Doch, Banshees of Inisherin.
Genau, Banshees of Inisherin. Ja. Richtig, ja. Da hat er auch schon so eine kleine komische Rolle gespielt, wurde irgendwie so ein Zwuller.
Ja.
Und dann mit Saltburn hat er da, ich weiß nicht, ob das seine erste echte große Hauptrolle war?
Ich glaube, er war vor allem im Serienbereich tätig. Ich glaube, auch sowas wie Peaky Blinders oder sowas. Ich mir jetzt echt nicht sicher bin. Ich habe das nicht geguckt. Und hat sich aber mittlerweile auch schon so ein gewisses Renommee erarbeitet. Er spielt zum Beispiel auch wenn er nur ganz kurz zu hören ist und in der Deleted Scene zu sehen ist, den Joker in der neuen Batman-Verfilmung. Da gibt es so eine Deleted Scene, da spricht Batman kurz mit dem Joker und der wird von Barry Keoghan gespielt. Und ansonsten ist er am Ende oder zwischendurch auch mal, ist seine Stimme zu hören als Joker im Gefängnis, genau. Und ja, weiß jetzt aber auch sonst gerade, ich habe das jetzt gerade nicht so auf dem Schirm. Aber Saltburn ist ja so ein bisschen so, auf jeden Fall eine der ersten großen Hauptrollen, würde ich jetzt mal sagen, von ihm, genau. Ja, sehr schön. Ich habe über Weihnachten auch eigentlich gar nicht mal so viele Filme geschaut. Natürlich, man wird von den Eltern und so immer mal gezwungen, auch sowas wie Aschenbrödel und so ein Kram mitzugucken. Das habe ich auch. War übrigens auch, habe ich auch überlegt, ob ich den hier reinbringen sollte, anstelle von Das kalte Herz. Aber dachte, nee, komm, Das kalte Herz ist vielleicht noch ein bisschen unbekannter und gerade auch wunderbar zu sehen, über YouTube, ja. Und ich habe dann aber eine Idee gehabt. Meine Eltern und ich, wir gucken meistens zu Weihnachten über diese 3 Tage irgendeine Trilogie. Sei es Herr der Ringe oder sei es irgendwas anderes oder mal ein paar Harry Potter Filme oder sowas. Und ich habe dann aber mal überlegt, wir könnten ja irgendwas Neues gucken, was meine Eltern noch nicht so kennen, mit dem die noch nicht so vertraut sind. Und da dachte ich, hey, da ist doch jetzt gerade dieser neue Netflix-Film online, Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery mit Daniel Craig von Rian Johnson. Das ist also der 3. Teil dieser Knives Out-Trilogie. Und da habe ich die Idee eingebracht, dass wir doch die Knives Out-Trilogie gucken könnten über diese 3 Tage. Ich kannte die ersten beiden schon und habe den 3. jetzt quasi zum ersten Mal auch gesehen und fand das wieder ziemlich gut. Also ich bin von dem ersten Film, es ist so ein Film, den ich immer und immer wieder gucken kann tatsächlich. Das ist so ein richtig schöner, klassischer Whodunit eigentlich, beziehungsweise ist es eigentlich eher ein Suspense-Thriller, der sich dann in so einen Whodunit hineinschält. Und ja, das funktioniert alles wunderbar, ganz gut. Also mit unterschiedlichen Referenzbeziehungen innerhalb des Films, kleine Details, auf die man immer wieder achten kann. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, sich das anzugucken. Glass Onion, der 2. Film der Reihe, fällt so ein bisschen ab. Da wird alles so ein bisschen größer und das ist dann auf einmal auf so einer großen Insel mit einem Milliardär, dem diese Insel gehört und alles wird so gigantisch mit verschiedenen, auch ein bisschen unrealistischen Technologien und so weiter. Das ist alles so ein bisschen befremdlich. Und für den 3. Teil sind sie wieder, haben sie das Ganze wieder so ein bisschen nach unten gezogen oder kleiner gebaut, sage ich mal. In so einem, das ist ein Film, der quasi nur in so einem relativ kleinen Dorf spielt. Es geht darum, dass ein Pfarrer, also der Pfarrer der örtlichen Kirche, umgebracht wird. Und dann muss halt Daniel Craig kommen und herausfinden, wer das jetzt war und so. Ne? Und das ist wieder so ein grandios besetzter vor allem Film. Das zeichnet diese Knives Out-Filme ja immer aus, dass ein Haufen Stars dort einfach eingekauft werden und mitspielen. Also Josh Brolin spielt beispielsweise den Pfarrer, der umgebracht wird. Wir haben Glenn Close, die mitspielt, und noch verschiedene weitere Namen, die mir gerade nicht einfallen wollen, irgendwie so, hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen. Und das, ja, funktioniert alles ganz, ganz wunderbar und macht wieder wahnsinnig viel Spaß. Und natürlich, wenn man so ein bisschen, ich sag mal so, erfahren ist, was Filmgucken angeht, merkt man schon, dass gewisse Sachen, wie sich Figuren irgendwo hinbewegen, die erstmal so ein bisschen beiläufig wirken, dass das im Endeffekt dann natürlich irgendwie wichtig sein könnte für die Auflösung dieses Falls und so. Und deswegen wird man relativ früh schon auf so eine gewisse Fährte geführt, meiner Meinung nach. Der Film gibt einem aber leider grundsätzlich nicht so viele Informationen, dass man diesen Fall auch selbst mit genügend Beobachtungsgabe selbst aufklären könnte, wie es meiner Meinung nach richtig gute Kriminalfilme eigentlich schaffen. Und das ist so ein bisschen schade, aber es war trotzdem grandios gemacht, grandios aufgelöst und hat sehr viel Spaß gemacht im Großen und Ganzen. Ich sag das, ich nenne den Film jetzt ja extra, weil er es nicht in meine Top 5 schaffen wird am Ende des Jahres. Deswegen kann ich frei darüber sprechen, ist auch kein Flop, sondern er hat im Gegenteil, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht und ja, war sehr schön. Und ich habe darüber hinaus noch vor kurzem The Night of the Hunter nochmal gesehen. Über den Film habe ich hier schon mal gesprochen, weil ich den letztes Jahr zum ersten Mal geguckt habe. Deswegen sage ich dazu nicht allzu viel. Ich kann nur sagen, der wird irgendwann im Verlaufe dieses Jahres muss der hier landen einfach, weil das ist ein grandioser Film aus dem Jahr 1952, glaube ich. Also wenn man so auf die hiesigen, bekannten, großen, wie heißt diese große Plattform? IMDb. Wenn man von IMDb mal absieht, auf allen möglichen relativ ernstzunehmenden großen Listen der größten, besten Filme aller Zeiten, Sight and Sound und so weiter, ist das Ding eigentlich immer mindestens in den Top 10, meistens Top 5 sogar. Und ich finde das in einer gewissen Weise berechtigt. Und es ist ein Film, der einen sehr großen Fußabdruck in der Filmgeschichte hinterlassen hat. Und deswegen müssen wir darüber auf jeden Fall mal sprechen. Mhm. Über Charles Laughtons The Night of the Hunter. Ein Film, der einzige Film von Charles Laughton, muss man dazu sagen, weil den damals 1952 kein Mensch gucken wollte. Und deswegen hat Charles Laughton keinen weiteren Job mehr bekommen als Regisseur. Er war ja auch eigentlich Schauspieler vorher und hat dann halt diesen einen Film gemacht und ja.
Gibt es dazu einen deutschen Titel?
Die Nacht des Jägers, ja.
Ach so, genau. Also einfach eins zu eins übersetzt. Dann richtig. Sagt mir der Film tatsächlich nichts. Ich hatte gerade im Hinterkopf, könnte das der deutsche Titel sein, dann ist das nicht. Schade, dann kenne ich Night of the Hunter überhaupt nicht.
Ja. Wirst du noch kennenlernen.
Ist nur ein 30 Seconds to Mars Song, ein mittelguter.
Ist das so, ja?
Ja, ich glaube okay. Schon. Ja. Ja. Aber ansonsten sagt mir der Titel im Filmwesen nichts. Ich hätte aber allerdings noch eine Frage, ohne jetzt wirklich mich mit diesen Knives-Out-Filmen auszukennen. Würdest du sagen, der dritte ist der beste Film der Reihe, der ausgegorenste?
Ich finde den ersten am besten. Okay. Im Großen und Ganzen, ja. Aus persönlichen Vorlieben. Vielleicht auch, weil ich ihn jetzt schon öfters mal gesehen habe und das verfestigt sich ja in einer gewissen Weise öfters mal. Ich habe übrigens auch jetzt über die letzten Tage, das merkt man auch, nochmal Nosferatu gesehen von Robert Eggers, den neuen. Und der Film wächst auch immer mehr bei mir, das merke ich. Und daran merkt man ja irgendwie, je öfter man einen Film sieht und so, desto eher verfestigen sich gewisse Eindrücke und das, desto eher schätzt man so einen Film vielleicht dann auch. Ich habe sogar kurzzeitig überlegt, ob ich ihn doch noch in meine Top 5 irgendwie reinpacke, aber dachte, das wird den anderen Filmen nicht, ist das nicht fair gegenüber, die ich nur einmal gesehen habe. Ja. Ansonsten deswegen bleibe ich beim ersten Eindruck einfach. Ja. Genau.
Okay.
Also deswegen ich finde Knives Out, der erste ist der beste, aber das kann auch einfach was mit damit zu tun haben, dass ich den schon so oft gesehen habe. Ja. Ich fand den dritten wirklich auch sehr gut. Sehr empfehlenswert.
Na? Okay, ist mir nur unbekannt. Ich stolpe immer mal drüber. Ich weiß, dass die auf den einschlägigen Plattformen eigentlich frei verfügbar sind, sofern man den monatlichen Beitrag zahlt. Aber ach, ich weiß nicht, so ganz dahinter gekommen bin ich noch nicht auf dieses verspielte Hercule Poirot Agatha Christie Rätselspiel. Habe ich eigentlich gar nicht so richtig Lust. Das ist eigentlich dann immer gar nicht so meine Spielart von Film, die ich mir gerne anschaue. Aber ich höre hier und da und jetzt auch wieder, dass die Filme auch noch andere Qualitäten haben, weswegen sie auch über mein Problem hinaus wahrscheinlich sehr sehenswert sind.
Ja, das sind Filme, die sich auch eigentlich immer, also jeder dieser Filme beschäftigt sich auch mit einem anderen gesellschaftskritischen Problem, sage ich mal so. Also es geht viel um Klassengesellschaft, gerade im ersten Teil. Der zweite hat das auch zum Teil so ein bisschen, beziehungsweise da hat man auch das Gefühl, dass es so ein bisschen so eine Elon Musk Tech-Milliardär-Parodie ist. Und im dritten Teil setzt sich das anhand anderer Themen auch fort im Prinzip. Also es wird eigentlich immer irgendwie etwas, also im dritten Teil ist es zum Beispiel Rechtsextremismus und die Internetkultur da drumherum und sowas, was zumindest so am Rande stattfindet noch, weil es gibt da eine Figur, die so eine rechte Hetzfigur auf YouTube ist dann und so, ne? Also sowas wird immer aufgegriffen. Man sollte allerdings nicht mit dem Anspruch daran gehen, dass man diese Probleme in diesen Filmen breit verhandelt bekommt, sage ich mal so. Es sind immer noch eher Kriminal-Thriller, Whodunits im Endeffekt. Ja.
Steckt viel Comedy drin?
Ja, durchaus. Okay. Ja, die sind sehr lustig zum Teil. Ja. Das ist richtig. Gerade auch, weil die Schauspieler extrem viel leisten können, mal aus sich rauskommen können. Ne? Also im ersten Teil zum Beispiel spielt Chris Evans mit, den man ja sonst eher so als den stur hereinguckenden Captain America aus dem Marvel-Universum kennt. Und der darf sich mal richtig austoben in einigen Szenen. Da merkt man richtig, was der Typ kann auch mal. Mhm. Deswegen ist das auch Schauspielkino auf jeden Fall. Wir verbringen sehr viel Zeit in den Gesichtern der einzelnen Leute. Ja, kann man sagen. Ja.
Okay.
Ja. Genau. The Night of the Hunter hat dir nichts gesagt, aber Nein. Das kalte Herz sagt dir was.
Ja.
Denn den hast du dir angeguckt und über den sprechen wir jetzt. Mhm. Du hast auch die Blu-ray wahrscheinlich gesehen, ne? Die Blu-ray von Filmjuwelen.
Ganz genau.
Genau, die 2023 rausgekommen ist, das habe ich auch gemacht. Kleiner Hinweis, das hatten wir, glaube ich, auch im letzten Jahr schon irgendwann mal gesagt. Der Film ist aktuell aber auch auf dem YouTube-Channel DEFA Filmwelt frei und legal verfügbar zu sehen. Das heißt, einfach bei YouTube DEFA Filmwelt das kalte Herz eingeben und dann findet ihr den Film und könnt ihn euch angucken. Ja, also es gibt keine Ausrede, sich diesen Film nicht anzugucken und sich diese Folge dann dazu nicht anzuhören. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, bevor wir so zu den Facts kommen und euch so ein bisschen was zu dem Film erzählen und bevor du die Handlung erzählst und so weiter und so fort. Wie fandest du den eigentlich so?
Naja, also ich sag mal, das kalte Herz, das war dann, als du das gesagt hast, schon irgendwo in meiner Kindheit und in meiner Jugend irgendwo eine prägnante Erinnerung, wenn es um irgendwelche Märchenfilme ging, die man dann irgendwo im Kindergarten, in der Schule, zu Hause, zur Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit, vielleicht auf MDR, vielleicht auf ARD und so weiter, dann immer mal gesehen hat. Und da gehörte das kalte Herz eigentlich zu den Märchen, die ich gar nicht so gern gesehen habe. Also das war jetzt, für mich ist es immer noch kein richtiges Kindermärchen, ist irgendwie sehr unnahbar, ist sehr kühl irgendwie, also erwachsen und hat nicht so dieses kindliche, märchenhafte, verspielte und auch irgendwie fröhliche und so diesen einfachen Zugang eben für Kinder, weil die Themen schon irgendwie sehr schwer sind und auch irgendwie global gedacht werden können und dann einen sehr kritischen Kommentar hinterlassen. Vielleicht kann man den Film heutzutage noch kritischer lesen, als er vielleicht zu jener Zeit intendiert war. Aber das war nie ein Märchen, das ich wirklich so richtig gemocht habe und das für mich so ein Feel-Good-Movie war, wie es beispielsweise, weiß ich nicht, das singende, klingende Bäumchen war oder die goldene Gans oder Rotkäppchen von der DEFA oder die Schneewittchen und die sieben Zwerge, diese anderen DEFA-Filme oder das Feuerzeug auch oder Tischlein deck, gibt's ja gestiefelte Karte, da gab es ganz viele andere Titel, die mich mehr beschäftigt haben, die mich mehr unterhielten, gerade als Kind, als es jetzt das kalte Herz war, wenn es dann irgendwie in Holländer Michels Höhle geht und da irgendwelche Bluttümpel brodeln und da irgendwelche Herzen an der Wand hängen. Weiß ich nicht, hat mich als Kind jetzt nicht so angesprochen.
Das ist so ein aufgespießter Kopf von einem, was war es, ein Reh oder sowas?
Ich glaub, ein Reh. Ja, gesehen? So ein Rehbock.
Das hat mich richtig erschrocken, als ich das gesehen habe, dass man sowas eingebaut hat in den Film. Ja. Jetzt beim Wiedersehen, ja.
Aber ich muss tatsächlich sagen, jetzt, wenn es um das Jetzt geht, jetzt finde ich den Film und ich fand auch, man muss sich erstmal wieder so ein bisschen nähern. Und wenn man so dieses ganze Verworrene und dieses schwierig zu durchblickende einmal so richtig verstanden hat und man weiß, worum es in dem Film geht, dann konnte ich viele Szenen auch sehr, sehr gut genießen. Es wurde jetzt, fand ich, für mich immer besser und ich habe mich schon darauf gefreut, ach, ich kann den Film ja nochmal sehen. Komm, ich gucke mir nochmal schnell die und die Szene an, ich gehe nochmal schnell in den und den Verlauf rein oder in die und die Phase, wie wir es vielleicht später noch so ein bisschen charakterisieren können. Dann finde ich, das ist ein wunderbar gespielter, hervorragend aussehender und ausgestatteter Film, der, ja, ich sag's jetzt einfach so, der ist einfach gut gemacht. Das ist einfach ein gut gemachter Film, auch wenn das Ding jetzt irgendwie 75 Jahre alt ist. Das Ding also ist von vorne bis hinten, von der, wie gesagt, der technischen Aufbereitung über die schauspielerische Aufbereitung bis hin eben auf inhaltliche Dinge, das ist einfach von vorne bis hinten ein ganz runder Film, der sich super gut anfühlt und auch wahnsinnig schöne ästhetische Momente hat oder Shots hat, die man sich wirklich auch eben als Standbild eben angucken kann. Können wir vielleicht dann nochmal später drauf eingehen. Ja, und das hat, wie gesagt, die aktuellen Sichtungen jetzt zu einem wirklich schönen Erlebnis gemacht. Auch wenn die Weihnachtszeit vorbei war, konnte man sich dadurch so ein bisschen wiederholen. War echt eine coole Nummer, ja, hat mir gefallen.
Er ging mir auch so. Ich habe den Film schon wirklich, also gefühlt tausendmal gesehen, weil ich den, weil mir der Film als Kind sehr oft vorgespielt wurde sozusagen. Und ich habe auch jetzt im Nachhinein das Gefühl, so richtig ein Kinderfilm ist das eigentlich nicht so richtig, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel den Holländer Michael auch sehr gruselig fand und vor allem diese Schlange, die dann aus dem Stock wird, sozusagen. Das fand ich als Kind unfassbar ekelhaft einfach und schlimm und so. Und ich habe ja eben schon gesagt, dieser aufgespießte Rehkopf und sowas, das ist eigentlich nichts, was man in so einem Kinderfilm jetzt erwarten würde. Und ich war auch sehr überrascht, dass der Film tatsächlich so rund ist im Großen und Ganzen. Also es ist ja etwas über 2 Stunden dauert der ja, ne? 130 Minuten oder sowas, ne? Oder nee, nicht, nee, Quatsch.
Waren es kurz über 100 Minuten?
Genau, kurz über 100 Minuten. Also keine 2 Stunden, sondern 104 Minuten, glaube ich, oder so müssten es gewesen sein. Und war überrascht, dass er so rund ist, weil in meiner Erinnerung dachte ich, oder hatte ich auch so ein bisschen Angst bei der jetzigen Sichtung, oh Gott, jetzt kehrt er ja zurück zu seiner Lisbeth dann, wir werden gleich noch was zur Handlung sagen, aber er kehrt ja dann zurück sozusagen wieder in die alte Heimat und das zieht sich ja dann alles so lange und so und die streiten sich dann ewig und bis das losgeht, das sind ein paar Minuten eigentlich nur, ne? Ja, das geht absolut, ja. Schnell vorbei. Ja. Ich hatte in Erinnerung, dass das super lang gedauert hat, so und ja, deswegen ging das alles, war das alles sehr rund, sehr schnell und es ist auch ein Film, wo ich das Gefühl habe, du könntest auch die Dialoge komplett entfernen und der Film ist so gut konstruiert durch seine Mise-en-Scène, durch die Kostüme und so weiter, durch das Schauspiel, die Art und Weise, wie die Umgebungen gestaltet sind und so, dass er auch so funktionieren würde, einfach als Bilderbuch gefühlt. Ja, ne? Also absolut. Das ist wirklich extrem großartig. Mich hat es so ein bisschen erinnert an, jetzt nicht auf dem gleichen Niveau, aber an Barry Lyndon, den wir hier schon mal hatten im Podcast von Stanley Kubrick. Deutsche Barry Lyndon, sage ich mal, DDR Barry Lyndon, was wir hier besprechen, hat ein bisschen was davon. Ne? Doch, auch diese Bezüge zur Malerei und sowas, da werden wir dann später noch ein bisschen was dazu erzählen. Das fand ich schon ziemlich spannend. Und ich hatte auch wirklich im Hinterkopf noch, dass der Film halt, wie gesagt, wesentlich länger ist. Der hat als Kind wirklich auf mich gewirkt wie so ein epochaler, riesiger Film und mit diesen verschiedenen Akten und das dauert alles sehr lange und so. Und das ist tatsächlich gar nicht so. Der Film hat relativ wenig Fett, sage ich mal, dran, so im Großen und Ganzen. Und ist sehr, geht sehr schnurstracks gerade durch seine Handlung durch. Ja. Mhm. Genau. Richtig, es ist unser erster DEFA-Film.
Ja.
Ja, muss man dazu sagen. Und deswegen müssen wir erstmal so ein bisschen was vielleicht zu den Produktionsbedingungen sagen, bevor wir zum Film an sich kommen, beziehungsweise zur DEFA, um euch da mal so ein bisschen reinzuholen, was eigentlich die Anforderungen an den Film in der damaligen Zeit waren und wahrscheinlich auch die Anforderungen an das kalte Herz gewesen sind. Da werden wir noch drüber diskutieren, inwiefern diese Anforderungen wichtig waren für das, was dieser Film dann uns im Endeffekt sagt. Aber erstmal ganz grundsätzlich was zur DEFA. Ab 1949 gegründet, war so, wenn man so will, die zentrale Filmproduktionsgesellschaft der DDR und war, wie das in einem sowjetischen Staat oder an die Sowjetunion angelehnten Staat so üblich war, sehr, sehr angebunden an den Staat und an die staatliche Partei, die SED sozusagen. Und dementsprechend hatten wir es hier mit einem staatlich gelenkten Studiosystem zu tun eigentlich. Also es war relativ autoritär. Es gab verschiedene Kontrollinstanzen. Es wurden also Drehbücher und die ganze Produktion, sogar die Veröffentlichung und so weiter, das wurde alles auf politische Korrektheit, wenn man so will, geprüft. Also ich verwende den Begriff jetzt nicht im heutigen Sinne, sondern einfach nur, dass es im Sinne einer sozialistischen Ideologie in einer gewissen Weise war. Wir hatten ein staatliches Komitee für Filmwesen, was einen Blick drauf geworfen hat und das ging dann bis dahin, dass jeder Film beziehungsweise in jeder Phase eigentlich schon wurden die verschiedenen, also ich muss den Satz nochmal anfangen, in den verschiedenen Phasen wurden eigentlich alle Ergebnisse, zu denen die Produzenten gekommen sind, sogar dem Kulturstaatsministerium der DDR vorgelegt, sodass die dann eben auch nochmal drauf gucken konnten. Das heißt, verschiedene Zensurmechanismen, was dann sogar dazu führte, dass es auch nachträgliche Verbote gab, wenn man gemerkt hat, okay, irgendwie ein Film hat nicht so richtig die Wirkung erzielt, die man sich erhofft hat, wenn man so will. Die DEFA hatte das Ziel, eine antifaschistische, sozialistische Gegenbewegung zur Filmkultur des Dritten Reiches im Prinzip aufzubauen, also im Prinzip konträr ideologisch dort zu sein. Und der Film sollte als Mittel der kulturellen und ideologischen Neuorientierung nach dem Zweiten Weltkrieg dienen. Das heißt, es gab gewisse Grundprinzipien, ideologische Grundprinzipien, die in den meisten Filmen auf eine gewisse Weise irgendwie verbaut sein mussten. Das war eine positive Darstellung der sozialistischen Gesellschaft, eine positive Darstellung der Arbeiterklasse. Es ging darum, Kollektivdarstellungen in den Vordergrund zu rücken und das Individuum eher in den Hintergrund rücken zu lassen, wenn man so will. Der Klassenkampf sollte als historische Fortschrittserzählung angepriesen werden und auch antifaschistische Botschaften sollten ihren Platz haben in den jeweiligen Filmen. Wie hat man das gemacht? Man hat eine Realität dargestellt, die im Prinzip sich durch eine sozialistische Zukunftsperspektive zum Besseren wendet. Das heißt, ein Film konnte durchaus mal damit anfangen, mit einer Gesellschaft, die in einer gewissen Weise nicht diesen Vorstellungen entsprochen hat. Aber dann gibt es ein Individuum, was sich herauslöst und dann im Prinzip eine Wandlung durchmacht, dazu lernt, wenn man so will, sodass sich dann im Großen und Ganzen durch das Tun dieses Individuums wiederum die Gesellschaft zu einem Besseren bindet sozusagen oder wandelt. Also dieses Individuum fügt sich am Ende dann wieder ein, sozusagen, wenn man so will, in die Gesellschaft. Was wir ja auch hier lustigerweise im Kalten Herz auf eine gewisse Weise haben. Kommen wir noch zu. Positiv besetzte Protagonisten, das hatte ich eben schon so ein bisschen gesagt, waren eine wichtige Rolle. Also Identifikationsfiguren, die sozusagen das Publikum auch an die Hand nehmen sollten und eben diesen Lernprozess auch mit dem Publikum mitgehen sollten, waren ein wichtiger Punkt. Bürgerlich-individualistische Selbstverwirklichungsnarrative sollten abgelehnt werden, also dieses klassische kapitalistische Prinzip sozusagen, du bist deines eigenen Glückes Schmied und so weiter und sollst im Prinzip, die Gesellschaft ist egal, du sollst dich um dein eigenes Glück kümmern und so, das sind so diese Erzählungen, die keine Rolle spielen sollten. Und auch der Faschismus als ein Produkt von Kapitalismus und Klassenherrschaften sollte eine wichtige Rolle spielen. Also so dieses klassische Narrativ auch, was wir dann auch vor allem später in der Frankfurter Schule dann nochmal analysiert bekommen hatten, dass der Faschismus als Ergebnis einer Klassengesellschaft sozusagen herauskommt im Endeffekt über einen gewissen Zeitraum. Das ist ja so ein bisschen eine Theorie, die dahinter steckt. Je länger du sozusagen eine Klassengesellschaft laufen lässt und Marktmechanismen laufen lässt, desto eher kommt es zu Zentralisierungsprozessen, sodass sich im Endeffekt dann wiederum also eine Art faschistische Ideologie in einer Gesellschaft herausbildet. Ne? Siehe Adorno, Horkheimer und so weiter. Es gab verschiedene Hauptstudios oder Produktionsbereiche, also es gab ein eigenes DEFA-Spielfilmstudio, es gab ein Dokumentarfilmstudio, ein Studio für Animationsfilme und ein Studio für Synchronisation. Und da sind dann ein Haufen verschiedener Filme dabei rausgekommen, die auch in allen möglichen verschiedenen Genres im Prinzip dann stattgefunden haben. Ne? Also es gab antifaschistische Filme wie Die Mörder sind unter uns von Wolfgang Staudte, relativ zeitnah nach dem Zweiten Weltkrieg, 1946 ist der rausgekommen. Berlin Ecke Schönhauser als so eine Art Gegenwarts- und Alltagsfilm von Gerhard Klein. Spielt da eine große Rolle. Auch Historienfilme wurden gedreht, wie zum Beispiel Ernst Tillmann, Sohn seiner Klasse von Kurt Metzig und Johannes Arpe. Kinder- und Märchenfilme spielten eine sehr große Rolle. Du hast eben schon einen Haufen aufgezählt und da zählt natürlich das Kalte Herz dann im Endeffekt auch dazu aus dem Jahre 1950. Genauso wie auch die internationale Koproduktion Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ist ja auch eine DEFA-Verfilmung im Endeffekt, wenn man so will. Aber auch Genrefilme wie Science-Fiction Werke zum Beispiel spielten da eine Rolle, wie zum Beispiel Der schweigende Stern, ebenfalls von Kurt Metzig. Wir hatten zu Beginn, oder ich hatte jetzt kurz davor, als wir so ein bisschen über die Versionen gesprochen hatten, ja auf den YouTube-Channel DEFA Filmwelt hingewiesen und da kann man sich sehr, sehr viele dieser Filme tatsächlich angucken. Also auch verschiedene Genrefilme und kann sich da so ein bisschen bilden, wenn man so will, und sich das einfach mal zu Gemüte führen, würde ich sagen. Das zur DEFA, also wir haben im Endeffekt so dieses, diese Produktionsbedingungen, dass wir auch hier bei Das kalte Herz ist mit einem Film zu tun haben, der wie alle anderen Filme dieser Zeit bis 1992 insgesamt dann entstanden, unter einem gewissen Druck standen, wo die Produktionsbedingungen sehr stark geprüft wurden zwischendrin immer. Und wir gucken mal, inwiefern sich das ausgewirkt hat auf Das kalte Herz, inwiefern wir im Prinzip sozialistische Ideologie in diesem Film wiederfinden. Aber vorher kannst du uns ja erstmal sagen, um was geht's eigentlich in Das kalte Herz?
Ganz genau, also für den Fall, dass euch Das kalte Herz noch nicht sagt, ihr in der Weihnachtszeit keine Zeit hattet, so ein paar Märchen vielleicht auch diesen zu gucken. Gehe ich gerne mal so ein bisschen auf die Handlung ein. Also, der Film beginnt irgendwo in einem entlegenen, idyllischen Örtchen, irgendwo im Schwarzwald. Und in diesem Örtchen, in diesem Dorf, findet ein Fest statt, ein Volksfest. Man zeigt sich, man trifft sich, man trinkt, man isst, man handelt, man möchte sich zeigen, man möchte gesehen werden, möchte natürlich auch andere sehen. Der tägliche Gossip ist gerade so ein bisschen im Passieren. Und so ein bisschen abseits dessen, abseits der Aufmerksamkeit, gibt es ja unsere Hauptfigur Peter Munk, der auch immer so ein bisschen spöttisch als Kohlenmunk-Peter bezeichnet wird, der aber gerade am Arbeiten ist, kann also nicht an diesem Fest teilnehmen, muss am Kohlemeiler stehen und Kohlen auf ja, so eine Art Schubkarre laden und diese dann eben noch in die Stadt bringen, verräumen und so weiter und so fort. Ist auch gar nicht entsprechend schick und festlich angezogen, hat dort eigentlich gar nichts zu suchen, weiß auch so ein bisschen, als er so eine Kolonne von musizierenden, jungen, wahrscheinlich wohlhabenden, reichen Menschen an ihm vorbeizog, dass er da gar nicht so richtig hingehört. Er guckt ihn aber trotzdem so sehnsüchtig hinterher, guckt sich das dann auch in der Stadt an, als er seine Kohle abgeliefert hat und brütet so ein bisschen vor sich hin und entwickelt so ein bisschen Sehnsucht und ach, ist das alles toll. Und wie schön wäre es doch, wenn ich ja auch mit von der Partie wäre. Und er kommt nach Hause zu seiner Mutter und sagt ihr das, Mensch, ich gehe noch aufs Fest. Und da wird die Lisbeth sein und da ist auch der reiche Ezechiel und der Hannes und der kann so gut tanzen und der Ezechiel, das ist der beste Mann im Spiel, im Würfeln mehr oder weniger. Und ja, das sind alles Dinge, die ihm sehr imponieren und die ihm auch immer so seine eigene Situation vergegenwärtigen, dass er dort irgendwie gar nicht so richtig partizipieren kann und dass er dort im Gegenteil auch noch verlacht wird, wenn er sich dort eben mit seinem verrußten Gesicht und seinen verlodderten Kleidern zeigt. Naja, nichtsdestoweniger zeigt er sich dann trotzdem, hat Sehnsucht nach Lisbeth, möchte sich das Spektakel irgendwie nicht entgehen lassen. Lisbeth und er treffen sich. Lisbeth hat für ihn ein gutes Herz. Lisbeth ist ein wirklich sehr attraktives, viel umworbenes, junges Fräulein, das ja hat keine Eltern mehr, das durch ihren Oheim auch so ein bisschen beworben wird. Natürlich dann eher für die reicheren jungen Männer, unter anderem eben dem Hannes, diesem Tanzbodenkönig, der dann eben als Tanzbodenkönig gekrönt wird, als jetzt eben der Kohlenmunk Peter, der da immer so ein bisschen verlacht wird. Naja, auf jeden Fall wurmt das Peter sehr und er macht sich Gedanken, wie er sich selbst aus der Patsche helfen kann. Das Ganze darf nicht lange dauern, jetzt ist er jung, jetzt möchte er das, wenn das irgendwie bis nächstes Jahr nichts wird, möchte er sich was antun. Er möchte jetzt auch so sein wie die ganzen anderen, die dort irgendwie schön sind und reich sind. Und da kommt ihm die Idee, dass er ein Sonntagskind ist. Und Sonntagskindern wird das Los zuteil, dass diese in den Wald gehen können, um das Glasmännchen zu suchen. Und dann haben sie bis zu 3 Wünsche. Ja, seine Mutter möchte ihn erst ein bisschen davon abhalten, aber bringt alles nichts. Er geht in den Wald und sucht am besagten Ort das Glasmännlein. Findet er es nicht so richtig. Es gibt dann noch so einen Konterpart, eben auch im Wald, der Bereich heißt dann Tannenbühl. Dort findet man das ganze Gegenteil des Glasmännchens. Dort findet man den gefürchteten Holländer Michel, dem sich eigentlich nur mutige Männer nähern und sich mit ihm abgeben, vor dem man sich fernhalten soll, vor dem man sich fürchten soll. Denn dieser übt schwarze Magie, sieht sehr martialisch aus, ist in seinem ganzen Verhalten, seinem ganzen Aussehen sehr gruselig, sehr dämonisch. Und vor dem, also dem findet er dann sogar als Ersten, muss man sagen, hat aber so viel Angst, dass er davonrennt. Und ihm wird beim Davonrennen auch noch geholfen. Da kommt jetzt die besagte Szene, die wir gerade schon besprochen hatten, dass der Holländer Michel dann nach Peter seinen Stock wirft, seinen Gehstock, und daraus eine große Würgeschlange wird. Sieht auch ein bisschen lustig aus, ist nicht so gut gealtert. Aber ja, das Glasmännlein hilft ihm, diese Schlange wieder vom Leib zu bekommen. Und dann kommen die beiden nun in Kontakt. Und Peter hat erstmal 2 Wünsche frei. Und wenn diese Wünsche nicht töricht sind, so hat er noch einen 3. Wunsch frei. Naja, und was wünscht sich Peter? Er wünscht sich, dass er gut im Tanzen ist, dass er immer Geld beim Spiel hat, so viel wie eben dieser große Händler, der, sage ich mal, so Stadtliebling Ezechiel, der ein Holzhändler ist, ein Flößer ist und ja außerhalb des Dorfes, über den Rhein hinüber, mit Holz handelt und dadurch sehr reich ist. Ja, hat er sich noch was gewünscht? Moment, gut tanzen können. Ach so, und die Glashütte. Es soll nämlich eine Glashütte versteigert werden. Da hat er auch hegt er auch ein großes Interesse dran, dass er dann eben so, weiß ich nicht, wie man das jetzt nennt, Glasbläser werden kann. Auf jeden Fall so eine Glashütte aufmachen, wo man Gläser produziert, wo man Glaswaren produziert. Und diese möchte er sich auf jeden Fall unter den Nagel reißen, obwohl das gar nicht so gewinnbringend ist. Er ist da so ein bisschen naiv. Naja, gesagt, getan. Das Glasmännchen erfüllt ihm die Wünsche. Und er hat am nächsten Tag die Glashütte, wird Tanzbodenkönig, bekommt Lisbeth, löst sie quasi aus Hannes Händen und hat immer so viel Geld wie Ezechiel und kann jetzt also auch am Spiel teilnehmen, am Tanz teilnehmen und möchte sich jetzt mit Lisbeth vermählen. Beide sind da wirklich glücklich, bereiten alles vor, konsumieren wahnsinnig viel, ja, und die Mutti wird dann gut eingekleidet, Peter ist gut eingekleidet, hat sich richtig rausgeputzt, ist jetzt auch so langsam im Ansehen gestiegen, man beäugt ihn noch kritisch, aber ja, man kann jetzt irgendwie ihn nicht mehr Kohlenmunk Peter bezeichnen, sondern jetzt ist es einfach nur Peter, darf sich mit an den Tisch zu Ezechiel setzen, mit ihm spielen. Und eines Tages ist es aber soweit, dass Ezechiel das Dorf verlassen muss, um wieder Handel zu treiben, Geld zu verdienen. Und durch diesen bisschen vertrakteten Wunsch hat Peter also, weil Ezechiel nicht mehr da ist, kein Geld mehr. Kann die Hochzeit nicht bezahlen, kann die Mitarbeiter in seiner Glashütte nicht mehr bezahlen, kann die Glashütte an sich nicht mehr bezahlen, hat hohe Schulden im Dorf. Und ja, man trachtet ihm jetzt eben nach seinem Hals, man möchte ihn hinter Gittern bringen, man möchte ihn an die Galgen bringen, man möchte auch Lisbeth wieder zu Hannes bringen. Und das schafft man auch fast, bis sich Peter nochmal daran erinnert, naja, ich bin jetzt hier in einer verzwickten Lage, wer könnte mir noch helfen? Das Glasmännchen konnte es nicht, der ist sowieso blöd und ich habe zwei Wünsche und nicht drei und so weiter. Ich muss zum Holländer Michel. Und der Holländer Michel schlägt ihm einen Deal vor. Er bekommt die nötige finanzielle Ausstattung, wird reich und wohlhabend, wenn er ihm sein Herz gibt. Das heißt, Peter muss sein Herz im Tausch gegen ein kaltes Herz, gegen ein steinernes Herz abgeben. Das macht er auch. Er wird daraufhin zu einem ja großen, wichtigen, fast schon aristokratischen Handelsmann, ist in der Welt unterwegs, beziehungsweise ist die Welt so klein, als dass es dann eben immer Holland ist, über den Rhein hinüber, wird man dann ja im Holzhandel viel Geld verdienen können. Das macht er auch. Irgendwann kommt er wieder, erkundigt sich, na, wie geht's Lisbeth, wie geht's dem Dorf? Ich guck mal vorbei. Und ja, dann hält er wieder die Hand Lisbeths an. Die beiden kaufen sich ein sehr großes Haus. Die Hochzeit findet statt. Allerdings hat Peter wenig Sinn für diese ganzen Sentimentalitäten, für diese ganzen, na, Höflichkeiten, denn Peter hat sich sehr verändert und sein Blick, ja, ist eigentlich nur auf das Geld gerichtet, auf das Material gerichtet. Ihm geht es eigentlich nur darum, an seinem Schreibtisch zu sitzen, das Geld zu zählen, neues Geld zu verdienen. Und weil dann auch, ja, Lisbeth nicht mehr so möchte, wie er will, entschließt er sich dazu, im Brass Lisbeth zu erschlagen. Und daraufhin stirbt Lisbeth von diesem Schlag auf den Kopf. Das Glasmännlein hat das alles gesehen. Aber der letzte Funken, der bei Peter noch so übrig ist, an Reue, an Gewissen und an Moral, ja, kann sich so ein bisschen berappeln, sich ein bisschen revitalisieren. Und das Glasmännlein bietet ihnen nochmal einen letzten Deal an. Wir können quasi zu dem Stand wiederkommen, den du hattest, bevor du zu mir gekommen bist, wenn du den Holländer Michel überlistest, dein richtiges Herz wiederzuholen. Das macht er, überlistet den Holländer Michel auf recht einfache Art und Weise, rennt davon und ja, macht einen letzten Deal mit dem Glasmännlein. Und er muss dann gegen einen alten Baumstamm schlagen und dann ist wieder alles wie vorher. Lisbeth steht vor ihm, lebt wieder. Er ist wieder der junge Arbeiterbursche, der er sein wollte, mit dem Wissen, dass ja Geld allein oder Geld überhaupt nicht glücklich macht. Und er entschließt sich, ja, wieder Händearbeit aufzunehmen, mit Lisbeth über die Wiesen zu schlendern und glücklich zu werden. So, ich denke mal, das war in aller Ausführlichkeit das, was mir aus den Sichtungen noch so hängen geblieben ist. Ja, ich habe jetzt alles schon vorweggenommen. Sollte klar sein, dass wir natürlich spoilern. Und das habe ich natürlich getan.
Ja, richtig. Ja, das machen wir immer hier. Deswegen, ja, sorry an der Stelle, falls ihr es nicht wusstet. Genau, über Wiesenschlendern, die und wir hier aus Thüringen ja kennen zum Beispiel. Ja. Ne? Also der Film wurde In weiten Teilen im Babelsberg, zwar in den Filmstudios gedreht, aber viele Außenaufnahmen entstanden am Lauchergrund, bei Bad Tabarz und im Schwarzertal auch. Ne? Das heißt, wenn man hier als Thüringer durch die Lande streift, wird man den einen oder anderen Fleck vielleicht erkennen tatsächlich. Ja, wir sind ja beide aus Erfurt hier, oder der Podcast entsteht hier in Erfurt, in Thüringen. Von daher, ja, genau. Richtig. Und das Ganze, du hast jetzt die Handlung zusammengefasst, und das Ganze basiert ja, wie wir bereits eingangs erwähnt hatten, auf einer Märchenvorlage. Nämlich dem Märchen Das kalte Herz, 1927 geschrieben oder erschienen von Wilhelm Hauff. Er hat es rausgebracht in der Sammlung Märchenalmanach auf das Jahr 1828. Und das ist ja im Prinzip eine Geschichte, die findet man auch im Internet so, wenn man so ein bisschen googelt, kann man sich das alles nochmal durchlesen. Ist eine Geschichte, die zur spätromantischen Literatur gehört, das heißt einer Phase der Literaturgeschichte, in der vor allem psychologische und moralische Tiefe, psychologische Figuren, realistische Figuren dann durchaus auch verbunden wurden mit mystisch sagenhaften Elementen. Und das ist etwas, was man hier ja auch schon so ein bisschen raushören kann. Ne? Also so ein bisschen, wir haben eigentlich eine realistisch anmutende Gesellschaft zumindest, die dann aber so märchentypisch eben mit so mystischen Elementen verbunden wird. Ne? Das sind dann diese Wünsche, das sind dann diese Verwandlungen und Verwünschungen und so weiter und so fort, die dazugehören. Und es gibt allerdings ein paar Unterschiede zu der Verfilmung, die wir dann 1950 hatten und die wir dann eben heute besprechen. Zum Beispiel ist die Beziehung zu Lisbeth eine ganz andere. Im Märchen ist es so, dass er erst, nachdem er den Reichtum erlangt hat, sozusagen durch das Austauschen des Herzens, dann überhaupt eine Frau sucht. Im Film wird das ja so aufgebaut, dass Lisbeth von Beginn an, wenn man so will, das Love Interest ist und er das ja auch so ein bisschen macht, um sie zu beeindrucken eigentlich, was er dann zwischenzeitlich im Film auch irgendwie vergisst. So. Also er kommt ja dann erst als Ezekiel ihm dann in Amsterdam dann nochmal davon erzählt, dass sie anscheinend Hannes Frau wird, kommt er auf die Idee, ey, ich fahr nochmal zurück dann in meine alte Heimat und hol mir die Lisbeth dann doch noch. Genau, da gibt es einen Unterschied. Es gibt auch gewisse Unterschiede, was die materiellen Aspekte oder diese wirtschaftlichen Aspekte angeht im Prinzip. Also der Film legt sehr viel mehr Wert auf die Handelsgeschäfte von Peter. Die spielen in der Geschichte selbst tatsächlich eher relativ wenig überhaupt eine Rolle. Es ist auch nicht so, dass irgendwie Neid oder das Love Interest in der Originalliteratur Geschichte oder literarischen Geschichte dazu führt, dass er sich eben dieses Herz austauschen möchte, sondern es ist eher die drohende Armut, die im Zuge der industriellen Revolution dann irgendwann ein Thema wird. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass eben aus England, das wird so klar erwähnt in der Geschichte, aus England sozusagen die Maschinen dann irgendwann kommen, die menschliche Arbeit ersetzen werden, und dadurch hat er Angst, dass er im Prinzip davon ersetzt wird, und er braucht dann im Prinzip einen neuen Job, er braucht Arbeit, und er muss dann irgendwie sehen, wie er dann sozusagen in dieser neuen Welt, wenn man so will, zurechtkommt im Endeffekt. Das ist ein großer Punkt, und es gibt gewisse Auslassungen und Straffungen, die in der im Film dann eben vorgenommen wurden. Beispielsweise gibt es noch eine ganz lange erzählerische Passage über die Herkunft und frühere Aktivitäten des Holländer Michel. Das wird in der literarischen Vorlage sehr viel weiter ausgeführt. Und wir bekommen auch in der Vorlage einen sehr viel größeren Einblick, was die späteren Lebensstationen von Peter angeht. Er wird dann zum Beispiel auch noch Vater eines Kindes, und das Glasmännchen wird der Patenonkel davon. So endet die Geschichte dann tatsächlich. Das spielt hier dann natürlich keine Rolle. Also er kommt mit Lisbeth wieder zusammen, aber es wird eigentlich keine Familie gegründet. Zumindest sehen wir das noch nicht so in der Art und Weise. Und es gibt auch ein paar Figuren, die zusammengefasst werden. Also den Hannes gibt es so in der Literaturvorlage nicht, sondern das ist im Prinzip eine Kombination aus dem Tanzbodenkönig, den es im Original gibt, und dem langen Schlurker. Das ist auch so ein Handelspartner von Peter im Prinzip, und der wird dann halt zusammengefügt. Das wird dann eine Figur einfach im Film. Genau, und dann sind wir jetzt an einem Punkt, an dem wir so ein bisschen diskutieren können über diesen Film. Und ja, es gibt jetzt natürlich, gerade wenn wir uns die Regularien und Vorgaben angucken, die wir durch die DEFA dann eben haben und die dann auch eben alle Filme in diesem Zeitraum dann eben davon erfasst wurden, oder ja, die Filme wurden davon erfasst, müssen wir so ein bisschen darüber reden, wenn wir über Klassenfragen sprechen, über Gesellschaftsfragen sprechen, können wir uns ja mal angucken, wie ist hier eigentlich diese Gesellschaft gestrickt, die wir in Das kalte Herz, in diesem Film vor uns haben. Was würdest du sagen, Lukas?
Also ich finde, dass man die ersten Eindrücke sammeln kann, die sammelt man nicht bei der ersten Sichtung, das glaube ich nicht, da braucht man wirklich scharfes, differenziertes Auge, das habe ich jetzt beispielsweise eher nicht bei der ersten Sichtung, aber ich finde, man merkt relativ schnell, wie diese Dorfgemeinschaft funktioniert oder der Film bemüht sich, dieses schnell zu etablieren. Denn so wie wir durch mit dieser Kamera auf dieser halbhohen Einstellung durch die Menge gehen, an diesen Händlern vorbei, die wollen ja alle schon mal etwas verkaufen und alle stehen irgendwie vor ihren Läden und überbieten sich so ein bisschen mit ihren Geschichten und mit ihren Werbesprüchen. Und wollen beispielsweise auch irgendwelche zu der Zeit gegenwärtigen Mythen ja auch verkaufen. Also da hört man dann schon, es gibt irgendwie den Holländer Michel, es gibt irgendwie das Glasmännlein, die hier irgendwie als Lebkuchen zuckergussmäßig verkauft werden oder wo so kleine Büchlein verkauft werden oder es gibt irgendwelche Theatervorführungen. Also da merkt man ja schon, dass später zentrale und wichtige Figuren, die irgendwo im Umfeld dieser Dorfgemeinschaft als Mythos oder als Fabel oder Sagenwesen entstehen, ja auch schon irgendwie zu einem Geschäft gemacht werden. Also wir sind relativ schnell, also wir sind quasi im Getümmel, lernen irgendwie alles noch kennen, versuchen alles erstmal irgendwie abzutasten. Das wirkt sehr harmlos, das wirkt erstmal sehr normal aus heutiger Sicht. Dass da Dinge verkauft werden, dass da versucht gemacht oder der Versuch unternommen wird, mit etwas ein Geschäft zu machen, so ja beispielsweise auch mit Weihnachten gibt es auch Weihnachtsmärkte, da versucht man auch unter diesem religiösen Fest Weihnachten ja auch ein Geschäft zu machen. Und so machen das die Dorfbewohner auch und da sieht man schon, dass ja auch der Gewinn oder die Gewinnabsicht mit allem irgendwie unternommen wird. Und wenn man irgendwie das Glasmännlein und den Holländer Michel nimmt, dann sind das vielleicht irgendwie attraktive Güter, die man den mutigen Männern oder den Sonntagskindern meinetwegen verkaufen kann. Und dann sieht man ja wenig später auch diese jetzt reichen, etablierten, hochnäsigen Handelsburschen am Tisch sitzen, die dort um Geld würfeln, um Geld spielen und die ja auch von den anderen wiederum bewundert werden. Und wenn jetzt der Ezechiel da aufsteht, um nach draußen zu gehen, was da auf dem Tanzboden abgeht, dann folgen ihm die ganzen Männer und wollen auch so sein wie er und er wird irgendwie bewundert, nur weil er eben Geld besitzt. Das ist das Einzige. Und der Amtmann setzt sich dann auch eben nur zu ihm, weil er Geld besitzt. Und weil der Amtmann ganz genau weiß, wenn ich jetzt hier irgendwie wieder etwas konfisziere, dann habe ich in diesem Ezechiel jemanden, der mir das abkaufen wird zu einem guten Preis. Und wir machen da so ein kleines Kartell in diesem Dorf und haben da wie so eine Art mafiöse Strukturen, haben unseren eigenen Tisch und niemand darf sich heransetzen und die anderen dürfen uns nicht mal angucken und sind nicht gut genug für uns und alle armen Schlucker sollen sich wegscheren. Und sind den Blick nicht wert, dann wird das hier dann doch sehr schnell eine, ja, abgekaterte und ja schon von den, jetzt wie du das schon gut eingeführt hast, irgendwie von den Marktmechanismen des Kapitalismus durchsetzte Gesellschaft, die man hier schon herauslesen kann. Das drängt sich einem nicht auf, das wird, finde ich, also für die erste Sichtung sehr subtil gemacht, das kann man so erkennen, wenn man möchte. Umso öfter man sich das anguckt, umso deutlicher wird es eigentlich, wie minutiös man eben genau schon so einzelne Setpieces gesetzt hat, dass eben der Eindruck entsteht, okay, das ist irgendwie eine sympathische Dorfgemeinschaft, aber irgendwie auch doch nicht. Irgendwie wird hier sich drüber ausgetauscht, wer hier viel Geld hat, wer wenig Geld hat, wem es gut geht, wem es schlecht geht. Und es geht eigentlich nur darum, irgendwie hast du was, bist du was. Und es geht hier nicht irgendwie um Werte, sondern es geht hier allein darum, dass das Geld anscheinend den Status, und das bekommt man, wie gesagt, in den ersten 10 Minuten mit, den Status ja definiert, den man in dieser Gesellschaft hat. Also ob man zu den Guten zählt, ob man zu den Anerkannten zählt oder ob man zu denen zählt, die irgendwie im Wald wohnen und ja, die gar nicht so richtig dazugehören. Und ich finde, das ist schon so ein kleiner ideologischer Punkt, der einen mit auf den Weg gibt, okay, hast du Geld, bist du tendenziell eher schlecht in diesem Film oder bist du eigentlich nur schlecht?
Das ist eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Also diese Gesellschaft hat erstmal einen sehr, sehr großen Bauch, sage ich mal, der so mittel Klasse ist, wenn man so will. Ne? Also ich habe das schon hier auch gelesen wie eine Klassengesellschaft, wo wir so klassisch eine unterste Klasse, die sehr arm ist, eine sehr breite Mittelklasse haben und dann eben den Reichtum, der ganz oben ist im Prinzip. Die Mittelklasse, das wirkt ja erstmal im Großen und Ganzen recht harmonisch. Ne? Das ist diese riesen Dorfgemeinschaft, die dann auch sehr viel singt und tanzt und sowas. Ne? Das wird ja sehr klar. Also es wird hier wirklich ein harmonisches Bild eigentlich von einer Gesellschaft erzählt oder von so einer Mittelklasse-Gesellschaft, die sehr, sehr eng beieinander ist und sehr fröhlich ist und so. Und das ist auch so ein bisschen so dieser frühe Punkt, der hier gesetzt wird, dass eigentlich, wenn es nur diese Klasse gäbe sozusagen, dann wäre ja alles irgendwie einigermaßen harmonisch im Prinzip. Aber so ist es dann im Endeffekt nicht, ne? Das sind dann diese Leute, also die grün-braun gekleidet sind und so, ne? Und das wirkt erstmal sehr harmonisch, aber es gibt dann diese zwei Punkte oder diese zwei Figuren, die dieses harmonische Bild eigentlich sehr stark zunichte machen. Beziehungsweise eigentlich sind es drei Personen, wenn man so will. Das ist zum einen dann eben der zu Beginn eingeführte Peter Munk, sehr dreckig im Großen und Ganzen bei der Arbeit. Du hast auch gesagt, der ist so ein bisschen isoliert. Also der findet ja tatsächlich auf diesem Fest auch erstmal überhaupt nicht statt, sondern er kommt ja erst sehr spät am Abend dann dazu, wenn die Arbeit gemacht ist sozusagen, wenn alle anderen schon betrunken sind, wenn man so will, und schon ausgelassen getanzt haben. Und es gibt dann innerhalb der Gesellschaft eben den Ezekiel, der dann auch im Prinzip, den wir sofort als besonders Reichen erkennen. Ne? Das ist die Frisur, das sind diese Ringe am Finger, das ist diese Halskrause, diese sehr edlen blauen Klamotten, glaube ich, sind es zu Beginn, die er da anhat. Weiterer Schmuck, das ist ja diese weiße Hautcreme da irgendwie. Ne? Also das wirkt alles sehr, das hat Peter ja dann später auch noch. Ja. Ne? Also daran erkennt man die Figuren tatsächlich sofort. Ist auch was, was man in Barry Lyndon dann übrigens später hat. Also scheint in diese Zeit dann irgendwie so reinzupassen. Und das ist eine Figur, die auch sehr dynamisch ist, ne? Die zu Beginn, also der wird eingeführt mit diesem Schuss, ne? Also da gibt es ja diesen Schießwettbewerb, diesen kleinen, wo er dann eingeführt wird und dann geht er so von rechts nach links, ne? Und die Kamera ist ein bisschen schneller als er und das finde ich spannend, sie überholt ihn eigentlich und später steht dann Ezekiel aber während dieser Plansequenz, die wir dann haben, an einer anderen Stelle dann später, also er ist so ein bisschen, hat so was Allgegenwärtiges, er durchzieht das so ein bisschen insgesamt, ne? Und so bekommen wir eben durch diese Plansequenz, die sehr beeindruckend ist tatsächlich, die über mehrere Minuten geht, diese Gesellschaft eben porträtiert. Und in diese Plansequenz kommt aber gerade eben nicht Peter Munk rein, ne? Was im Prinzip sagt, okay, das ist der Außenseiter, der hier eigentlich keinen wirklichen Platz hat. Und sind es eben diese drei Klassen, die hier stattfinden im Großen und Ganzen. Und es ist dann eben auch noch der Staat, der, das hast du schon gesagt, durch den Amtmann im Prinzip oder Amtsmann oder wie auch immer repräsentiert wird. Und da sind natürlich die Korruptionswipes auf jeden Fall auch ganz groß dabei. Ne? Also der ist dann der Einzige, der sich mit Ezekiel an den Tisch setzen kann, mit Ausnahme von Hannes noch. Und das ist ja auch was wir dann später nochmal haben, ne? Wenn Peter dann der reichste Mensch im Dorf ist, dann ist ja der Amtsmann auch in seiner Wohnung sozusagen und die beiden gehen ja dann raus, wenn Lisbeth mit der Kutsche dann abhauen möchte und so, ne? Also die bereden auch so ihre eigenen Sachen sozusagen, ne? Und das ist natürlich auch so diese Vermählung von Staat und Kapital, die auch so ein bisschen innerhalb dieser kapitalistisch-kritischen Ideologie sozusagen eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ne? Also das ist ja auch was wir heutzutage, wenn wir uns aktuelle Diskussionen angucken, immer wieder haben. Ne? Also diese Lobbyismusvorwürfe und so, ne? Und die Reichen schaffen sich dadurch Mitspracherechte, was nicht demokratisch legitimiert ist, wenn man so will. Ne? Und dadurch, das ist natürlich alles ziemlich problematisch. Also im Prinzip haben wir hier zu Beginn erstmal so eine Klassengesellschaft, wo wir diese zwei oder drei Nadeln drin haben, aber die Mittelklasse, diese ganzen braun und grün gekleideten Menschen, die wirken eigentlich alle erstmal sehr harmonisch und man hat so dieses Gefühl, okay, das so könnte es eigentlich auch sein, wenn es nur das gäbe irgendwie, ne? Das wirkt alles erstmal sehr schön und so und das ist, glaube ich, auch das, was, oder einer der Punkte, der diesen Film heute auch noch für viele habe ich gerade einen Hänger, der das Ansehen dieses Films für viele Menschen immer noch so ein bisschen romantisch macht sozusagen, ne? Dass man sich diese Tanzszenen und diese Idylle im Prinzip angucken kann und dieses ganze Harmonische, was man auch mit so einer Dorfgemeinschaft irgendwie verbindet. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was man so auf Volksfesten oder so generell irgendwie hat, so diese klassischen idyllischen Bilder und so, alles tanzt, alles ist fröhlich miteinander und alles feiert so in so einer harmonischen Einheit im Prinzip, ne? Und es gibt im Prinzip eigentlich keinen Individualismus da so richtig, sondern ja, alle sind so ungebrochen fröhlich im Prinzip, ne?
Unsere. Ja, ich finde auch die ersten 10 Minuten, also diese Tanzszenen und diese Festszenen, das sind sehr gut zu schauen. Wie gesagt, schon romantische, frivole und dynamische Szenen. Die Dorfgemeinschaft, auch wenn wir jetzt diese zwei, drei Indizien haben, die zeigen, ja, okay, es gibt hier irgendwie einen Amtmann, der jetzt irgendwie da am Karussell einen alten Mann maßregeln muss, weil er seine Schulden nicht bezahlt hat, aber sein Kind hier irgendwie Karussell fahren lässt. Da bekommt man schon mit, dass es hier auch so eine gewisse Machtstruktur herrscht, dass es welche gibt, die haben und welche, oder die nehmen und welche gibt, die dann irgendwie geben oder von denen man sich's nimmt. Aber dennoch, gerade durch die Tanzszenen und die relativ präsente Musik und diese fröhlichen, heiteren, ausgelassenen Menschen in diesem öffentlichen Raum, hat das sehr schön, und ich finde, das überträgt sich auch auf das Publikum, einen sehr schön ausgelassenen Moment. Und natürlich ist jetzt da Peter Munk noch nicht irgendwie jetzt der Blickmagnet und er ist jetzt eben noch, steht noch nicht im Zentrum der Handlung, aber wir gehen dort so mit im Fest, beäugen da alles, sehen mal, wie vielleicht so ein Fest im Schwarzwald ausgesehen haben könnte, und kann dann gemeinsam mit Peter dann doch irgendwie im Haus der Mutter konstatieren, dass die Möglichkeiten, die sich da vielleicht für Peter bieten, doch bessere sind, als er sie jetzt als Köhler hat, weil da irgendwie über ihm die Raben kreisen und irgendwie beklagt er sich und das Gebuckel und der Papa lebt nicht mehr, weil er eben sicherlich auch durch die gesundheitlichen Risiken, die so ein Job mit sich brachte, auch nicht alt geworden ist. Und da wirkt die Dorfgemeinschaft dann doch irgendwie noch als erbauliche und ja prosperierende Alternative. Auch wenn wir da eben diese Koryphäen haben, die so ein bisschen herausstechen, die eben ganz, ganz viel Geld haben. Aber ich glaube, das sind irgendwie Bedingungen oder das sind Strukturen, die wir alle irgendwie kennen und wir akzeptieren sie ja auch in unserer Umwelt eben auch und können trotzdem irgendwie unsere eigenen Ziele sehen und unsere eigenen Möglichkeiten verbessern, gerade mit dem Gedanke, dass es dann ja, wie gesagt, zwei Abkürzungen gibt, um dort eben genau eintauchen zu können und eben ja, das schöne Leben, so wie das vielleicht dieser Zechel macht, genießen zu können.
Und ich glaube, der Weg in diese Gesellschaft hinein führt eigentlich auch nicht über harte Arbeit, sondern tatsächlich nur über diese Wünsche tatsächlich. Denn es wird ja eigentlich relativ klar, dass also diese tanzende Gesellschaft schon so diese Einheitsgemeinschaft ist. Und da will Peter, glaube ich, zu Beginn einfach nur rein. Es gibt ja da dieses Angebot von Lisbeth, dass die ihn zum Tanz auffordert, und das wäre ja im Prinzip sowas wie der Eintritt in die Gesellschaft, ne? Und er lehnt das dann aber ab, weil er erkennt, okay, ich gehöre irgendwie noch nicht so richtig dazu, und er wird ja auch von anderen Leuten als nicht zugehörig wahrgenommen. Das fand ich, also der Ohm von Lisbeth, der äußert sich ja relativ abfällig über ihn, und das fand ich auch erstaunlich. Es gibt ja diese Szene, in der Ezekiel total besoffen ist und dann im Prinzip getragen werden muss von seinem, oder fast, oder gestützt werden muss, während er aufsteht und dann aus diesem Wirtshaus rausgeht, und selbst in diesem total angetrunkenen Zustand, wo man das Gefühl hat, der nimmt eigentlich gar nichts mehr um sich herum wahr, der ist komplett zu, ne? Erkennt er auf die Entfernung den dreckigen Peter sozusagen und muss dem nochmal sagen, was für ein dreckiger Wicht das eigentlich ist, ne? Und das finde ich auch ganz spannend. Und das schärft natürlich auch nochmal so diesen Eindruck von Ezekiel als von diesem ablehnenswerten Arschloch im Prinzip, was wir dann so als Publikum mitbekommen im Prinzip, ne? Das soll so ein richtig widerwärtiger Wichser sein. So, jetzt müssen wir ankreuzen, dass wir hier Schimpfwörter verwenden im Podcast. Ja. Genau, ja. Aber genau. Nee, aber das ist so dieser Eindruck, den man da bekommt. Und Peter findet ja dann aber den Weg in die Gemeinschaft rein über die Wünsche. Ich würde vorschlagen, über den Wald sprechen wir dann später nochmal so ein bisschen. Ich würde ganz gerne erstmal so ein bisschen über Peters Entwicklung im Verlauf des Films sprechen. Denn er kriegt ja dann die Glashütte sozusagen. Er bekommt so viel Geld im Wirtshaus, wie der Ezekiel dann immer im Wirtshaus hat. Das ist ja dann das, was ihn später in den Ruin treiben wird, dann, wenn er Ezekiel alles abgezogen hat und dann kein Geld mehr zur Verfügung hat. Und er verändert sich ja dann erstmal im Großen und Ganzen, ne? Es gibt ja dann diese, also seine Kleidung verändert sich. Er gleicht sich dann eigentlich dieser Mittelklasse erstmal an. Also er trägt auch diese grün-bräunliche Kleidung im Prinzip. Er hat generell auch ein größeres Selbstbewusstsein ab einem gewissen Zeitpunkt. Er spricht viel mehr. Er ist ja relativ wortkarg zu Beginn, ne? Und selbst wenn er direkt von Lisbeth angesprochen wird, kommt kein Wort heraus. Und jetzt quasselt er im Prinzip die ganze Zeit. Außer, zu Beginn war das, wenn er mit seiner Mutter mal gesprochen hat und seine Sehnsüchte sozusagen geäußert hatte, hat er mal mehr Dialog gehabt oder mehr Worte, die er sagen konnte, aber ansonsten war da eigentlich nichts mitzubekommen. Und in dieser Phase wird er ja dann auch in die Gesellschaft eigentlich eingegliedert, weil er ja dann mit Lisbeth eben tanzt, ne? Und das wird ja dann auch durch diese ganzen Menschen drumherum auch nochmal abgefeiert, weil es gibt ja dann diese Montage, wo diese Leute alle klatschen, so, ne? Und das zeigt ja im Prinzip, ah, okay, ganz toll, du bist jetzt Teil davon, ne? Ich glaube, ich habe jetzt diese Frage dir nicht zugespielt vorher. Ich würde sie dir trotzdem mal ganz gerne stellen.
Mach das.
Hast du das Gefühl, wie würdest du sagen, hat sich vielleicht auch in dieser Phase erstmal das Verhältnis von Peter zu anderen Arbeitern in der Gesellschaft verändert? Ist dir da was aufgefallen?
Naja, also du hast es schon richtig gesagt, man kommt nicht umhin, dass Peter mit diesem Erreichen seiner Ziele, er bekommt jetzt die Glashütte, er darf jetzt mit Ezechiel spielen und er kann jetzt super gut tanzen und wird jetzt dieser Tanzbodenkönig, hat jetzt Lisbeth und so weiter, dass das irgendwas auf einer Charakterebene mit ihm macht. Er wird jetzt wirklich zu so einem Prahler und bekommt auch so einen scharfen, arroganten Blick. Und man muss sagen, das ist jetzt auch schon in der Phase, nenne ich es jetzt einfach mal davor, als er ja wirklich noch eben der ärmliche Kohlenmunk-Peter ist, dass er einen Vorteil hat, und ich glaube, das ist auch beabsichtigt gegenüber den ganzen anderen Schönen und Reichen. Peter hat tatsächlich, also dieser Schauspieler hat tatsächlich sehr harmonische und ästhetische Gesichtszüge. Das ist tatsächlich ein hübscher Bengel. Gegenüber dem Ezechiel und dem Hannes, die halt irgendwie ein bisschen disharmonisch aussehen, ein bisschen dicklich, ein bisschen eine krumme Nase und so weiter, komische Zähne. Naja, und da sieht man schon so, ach hier, Mensch, aus dem könnte doch was werden. Wenn der Junge irgendwie Glück hat und so weiter, dann wird aus dem ein richtig feiner Bengel. Und genau das passiert dann ja augenscheinlich auch in dieser zweiten Phase, ja, das hässliche Entlein putzt sich raus, wird jetzt zu einem schönen Schwan, muss natürlich erstmal irgendwie gockeln und zeigen und die Leute irgendwie von sich überzeugen. Er prasst halt einfach erstmal mit dem Geld herum. Natürlich kauft er dann dieser älteren Frau für 100, nicht für 20 Taler, sondern für 100 Taler diese Kette ab. Also das Geld sitzt sehr locker bei ihm, aber ich glaube jetzt nicht aus intrinsischer Nächstenliebe, sondern einfach um sich selbst zu beweisen, um seiner Mutter, um anderen zu beweisen, guck mal, ich bin jetzt was, ich kann jetzt genauso wie die anderen hier mitspielen. Hab jetzt auch noch gegen Hannes gewonnen, also es geht hier eigentlich nur um dieses soziale Kapital, dass man in der sozialen Struktur quasi aufsteigt oder aufgestiegen ist, wie natürlich auch durch das monetäre Kapital, also durch das Geld. Erkauft er sich jetzt hier sowohl den Sitzplatz neben Ezechiel als eben auch, so zumindest die Aufmerksamkeit, die ist nicht positiv, er wird irgendwie scharf beäugt, wo hat er denn jetzt das Geld her und so weiter, das kann doch nicht mit rechten Dingen gehen und man wartet drauf, dass er auch stolpert, was er dann ja auch macht, wenn er dann auf einmal kein Geld mehr hat. Er macht halt, finde ich, relativ organisch das, was mit jungen Menschen passiert, wenn sie schnell viel Erfolg haben. Das kann man heutzutage meinetwegen im Fußball sehen oder so, wenn da irgendwelche jungen Stars nach oben geschossen werden, was mit denen auf einer charakterlichen Ebene, das sagt man denen nach, man kennt sie meistens persönlich nicht, was mit denen passieren könnte. So, das sagt man dann immer so als irgendwie mahnender Apostel. Geld verdirbt den Charakter und so weiter. Das sind ja irgendwie alles so Gemeinplätze, die man diesbezüglich kennt. Und ich finde, das passiert ja auch emblematisch auch mit Peter schon in dieser Phase, dass man zeigen möchte, okay, hast du Geld und bekommst du schnell irgendwie nicht rechtmäßig durch harte Arbeit und hart verdient, mit dem Bewusstsein, es hart verdient zu haben, zu Geld, so wirst du auf irgendeine Art und Weise kein guter Mensch sein. Das Geld fängt so langsam an, dir in Fleisch und Blut überzugehen und dich zu verderben.
Ja, das wird tatsächlich sehr harmonisch gemacht. Also ich sag mal so, es gibt ja durchaus kapitalismuskritische Filme, wie zum Beispiel einen Parasite oder sowas, den wir jetzt aus den letzten Jahren irgendwo kennen, wo man sagen könnte, okay, die Kritik richtet sich tatsächlich gegen ein System, gegen bestimmte Machtverhältnisse und so weiter und so fort. Hier bekommen wir durch Ezechiel in dieser ersten Hälfte relativ schnell festgelegt, das ist eigentlich, oder eigentlich bekommen wir keine systemische Problematik dargelegt, sondern eigentlich wird diese Kritik moralisiert. Also es wird gesagt, okay, der Reiche ist halt das verdorbene Arschloch im Prinzip, ne? So ein bisschen wie du es jetzt gerade schon so ein Beispiel der Fußballer oder so dargebracht hast. Aber im Prinzip eine Moralkritik. Und da beginnt für mich eigentlich so dieser erste Punkt von, okay, wir haben es hier mit einem in einer gewissen Weise propagandistischen Werk zu tun. Nämlich im Prinzip zu sagen, okay, die Reichen, das sind irgendwie die Bösen oder so, oder die sind ekelhaft oder die müssen irgendwie, die müssen entfernt werden und sowas, und dieser Reichtum verdirbt den Charakter in einer gewissen Weise, was ja in der realen Welt, ja, also ich habe auch schon wohlhabende Menschen kennengelernt, aber ich würde jetzt als jemand, der auch durchaus ein bisschen kritisch gegenüber unseren Verhältnissen ist, kein Sozialist oder sowas, aber schon kritisch gegenüber diesen Machtverhältnissen, niemals irgendwie sagen, okay, ein Mensch ist auf eine bestimmte Art und Weise moralisch verdorben, nur weil er über bestimmten Reichtum verfügt, sondern es geht eigentlich eher um eine Systemkritik, dass bestimmte Sachen in der Gesellschaft einfach nicht möglich sind, wenn sich die Machtverhältnisse zu einer gewissen Seite verschoben haben oder so, ne? Und das wird hier aber nicht gemacht, sondern es wird eigentlich moralisiert. Und das anhand von Ezekiel und aber auch jetzt schon in dieser Phase anhand von Peter. Und das wird so ganz schön schleichend gemacht, nämlich zum einen, er fährt ja auf dieser Kutsche entlang. Er hat ja dann sich auch eine Kutsche gekauft, die er hier übrigens selbst noch fährt. Das ist ein Unterschied zu später im Prinzip, wo man auch so ein bisschen diese Entwicklung von Peter dann sehen kann. Und dann steigt er von dieser Kutsche ab und weist diesen einen Typen an, dass er die Pferde doch woanders hinbringen soll. Da sieht man schon, das ist noch harmlos, aber das ist so diese erste Machtstruktur, die etabliert wird, wo gesagt wird, okay, er hat jetzt jemanden unter ihm, der irgendetwas für ihn erledigen kann, sozusagen, ne? Und dann haben wir noch zwei weitere Beispiele, und da wird es dann, also das andere ist auch noch harmlos, nämlich geht er ja dann mit Lisbeth so ein bisschen auf die Weide und die beiden reden so miteinander. Und das, da gibt es so einen Zwischenshot sozusagen, bevor wir in das eigentliche Gespräch reinkommen, wo die beiden eine Wiese hochgehen und neben ihnen ist rechts ein Holzfäller, der gerade an so einem Holzblock sägt, ne? Und die beiden gehen da an ihm vorbei, ohne irgendwie mit ihm zu interagieren. Wo man schon so leicht sieht, okay, es gibt hier so eine gewisse Missachtung gegenüber der Arbeiterklasse, ne? Das ist jetzt auch noch harmlos, aber es schleicht sich so langsam ein. Und dann gibt es später kurz vor der Hochzeit diesen einen Moment, wenn Peter in die Glasbläserei geht und dieser eine Typ mit den Gläsern auf so einem Tablett ihm entgegenkommt, und dann fallen die Gläser runter und er schnauzt ihn so richtig an, so, pass doch auf, du Tölpel und so, ne? Und das sind so diese ersten Sachen, wo man merkt, okay, in der Märchenlogik müsste das jetzt eigentlich erst anfangen, sobald das Herz aus seinem Körper heraus entfernt wurde und er das Steinherz eingesetzt bekommen hat. Und jetzt findet das allerdings schon vor dieser märchenhaften Handlung statt. Das heißt, allein die Tatsache, dass er jetzt über anderen Leuten steht und dass diese Machtstrukturen dadurch etabliert wurden, führt schon zu so einem ersten Anschein von Herzlosigkeit eigentlich und von so einer Missachtung und so einer Arroganz, die da so mitschwingt, ne? Und das führt, und das ist eigentlich so dieser Punkt, wo ich sage, okay, wir fangen schon so ein bisschen an, uns so in diese moralisch ambivalente Propagandastruktur hier im Prinzip so reinzuwieseln langsam. Und so richtig schlimm wird das ja eigentlich dann erst, nachdem das Herz im Prinzip dann ihm entfernt wurde, ne? Weil dann wird der Typ ja erst richtig ablehnenswert im Prinzip. Dann wird er ja im Prinzip zu so einer Art Ezekiel 2.0. Wobei ich zu Beginn auch das Gefühl hatte, okay, mit Ezekiel, das ist so ein widerwärtiger Typ, aber wenn du so auf einer Ebene mit ihm bist, kannst du noch einigermaßen mit ihm reden. Mhm. Ich finde sogar, Peter wird dann im Endeffekt noch ein bisschen schlimmer, so ein bisschen, ne? So, das ist zumindest mein Eindruck, ja.
Ich finde, man könnte das Ganze noch, den Gedanken noch so ein bisschen addieren. Peter wird, finde ich, erst so zu diesem, zu diesem Isegrim, zu diesem wirklich, vielleicht auch, zu dieser Figur des Chefs oder jetzt des Oberhaupts oder des Besitzers, des Eigentümers, des Machthabers dieser Glashütte, wenn es ihm schlecht geht. Also er kommt ja in die Glashütte rein und irgendwie sieht er seine Felle davon schwimmen und das Geld läuft nicht mehr und jetzt ist da auch schon der Amtmann drin gewesen und will hier irgendwas. Da ist er jetzt natürlich auch auf einer emotionalen Ebene, sieht er natürlich auch das, was er sich jetzt so schnell aufgebaut hat, auch genauso schnell zerbröckeln. Und ich glaube, das hat in der Szene nochmal dazu beigetragen, dass er da jetzt wirklich ein bisschen barsch und ungehalten reagiert. Also ich weiß nicht, wie du es formuliert hattest, die Szene, als was du ihn da bezeichnet hattest, aber ich glaube, das sollte dieser Glasbläserei, als er, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat.
Ach so, Tölpel, sagt er, glaube ich, zu ihm. Okay. Ja, genau.
Zeigt natürlich auf jeden Fall, er ist jetzt jemand, da kommt ja auch keine Gegenwehr, also es besteht hier kein Verhältnis auf Augenhöhe, aber dennoch, ja, weiß man jetzt nicht, man hat jetzt nicht das Gegenbeispiel, wie wäre es denn, wenn jetzt einfach der Reichtum, dem ihn das Glasmännlein zugesichert hätte. Und wenn jetzt diese Glashütte einigermaßen sich wirtschaftlich rentieren würde, wie es dann gewesen wäre. Vielleicht wäre auch irgendwie der glückliche Händler, der Glashändler gewesen. Und das Ganze hätte auch, ja, sage ich mal, auf einem Niveau oder auf einem markttechnischen Niveau so weitergehen können. Aber ja, die Zeit hat der Film nicht, ihm geht es dann ja sofort gleich wiederum schlecht und ja, dass die Moral und sag ich mal so das schlechte Gewissen und das Glasmännlein und so diese ganze Dorfgesellschaft stellt sich dann ja auch bis auf Lisbeth, muss man sagen, auch irgendwie wiederum gegen ihn und ja, er muss sich an dem Punkt eben schon eingestehen, dass sein ganzes Unterfangen, so schön wie es war, so schnell auch vorbei sein könnte, bevor es dann in Phase 3 geht.
Genau, so. Richtig, ja. Ja, Lisbeth ist so generell das absolut Gute, so gefühlt in dieser Geschichte, ne? Also es ist vollkommen egal, was Peter macht. Sie entschuldigt sich ja sogar im Moment ihres Todes dann nochmal bei ihm, ne? Also es ist ja wirklich ganz, ganz schlimm. Ja. Genau. Und dann haben wir im Prinzip so diesen dritten Teil der Entwicklung, dass Peter eben dieses richtige ablehnenswerte Arschloch wird im Prinzip mit dem Einsetzen des Herzens. Das wird ja auch als so eine Wiedergeburtsszene so schön dargestellt. Ne? Er kommt da auf diesem Floß, wir sehen nur so ein bisschen den Umriss, weil die Sonne dann so auf ihn drauf scheint. Ne? Also man weiß noch nicht so richtig, was ist mit dieser Figur jetzt passiert. Es ist so ein bisschen, wird zu so einem Signifikanten, wo wir nicht so richtig wissen, was jetzt bei rauskommt. Und dann gibt es ja gleich, wenn er ankommt, diesen Handel mit diesen Leuten, die dort direkt stehen. Und dann haben wir so einen Shot auf ihn und wir sehen sofort, das sind so diese Jack Nicholson-Augenbrauen, ne? Da sieht man sofort, okay, der ist jetzt so ein bisschen böse geworden. Das bekommt man mit dem ersten Blick auf ihn sozusagen zu spüren. Und dann in den nächsten Szenen, wenn wir ihn sehen, sieht man dann auch richtig, dass er sich so Ezekiel angenähert hat, ne? Also wir haben auch die Halskrause, wir haben diese weiße Creme auch, wir haben auch Ringe. Also im Prinzip, es ist eigentlich im Prinzip alles wie bei Ezekiel, nur dass der Anzug, glaube ich, rot ist, wenn man so richtig, ne? Oder diese Kleidung, die er dann anhat. Und ja, und er verändert sich dann eben charakterlich, ne? Es wird so ein richtig skrupelloser Typ. Er bestiehlt ja dann auch nochmal die Leute, denen er das Holz gerade verkauft hat. Und das nimmt er dann wieder mit so ein paar Kumpanen. Man sieht wirklich, dass das jetzt eine von Gier gezeichnete Figur ist, ne? Also das Verdienen von Geld hat auch hier sowas komplett Selbstzweckhaftes, das Akkumulieren von Kapital, ne? Also es geht gar nicht mehr darum, damit irgendetwas zu machen, sondern es geht einfach darum, so viel wie möglich anzuhäufen. Da gibt es dann so diesen einen Moment, wenn die beiden, Lisbeth und er, dann später nochmal wieder zusammengekommen sind, dass er dann sein ganzes Geld dann zählt in der Wohnung und man weiß gar nicht, okay, was macht er dann damit, ne? Und sagt dann ja auch noch, ich habe auch noch Häuser in Holland und so weiter und so fort, ne? Und hab noch ganz, ganz viel. Und im Prinzip wird alles in seinem Leben dann in diese kapitalistische Verwertungslogik eigentlich eingeordnet, ne? Also auch Lisbeth wirkt ja wie so ein Gegenstand, der da in der Ecke dann einfach steht, ne? Das hat ja nichts Menschliches mehr im Endeffekt, sondern es geht nur noch darum, Besitz anzuhäufen und auch noch den kleinsten Taler, den man irgendjemandem geben könnte, den für sich zu behalten. Also so etwas wie die alte Frau, die ihre Kette verkauft in diesem Mittelteil, dass er da 100 Goldstücke für gibt, das würde es jetzt nicht mehr geben, ne? Sondern er ist einfach komplett kalt und eisern und böse. Und das ist eben diese moralische Kritik daran, ne? Also es gibt diese Gutherzigkeit gar nicht mehr so richtig da, ne? Sondern es ist auch keine Systemkritik, sondern es ist wirklich nur diese relativ einfache Formel, du kommst zu sehr viel Geld, dann wirst du ein böser Kapitalist im Endeffekt. Und das macht halt das Propagandistische aus, ja.
Und das Geld bringt dich dorthin, und das ist eigentlich eine total symbolträchtige Allegorie, dass du sogar, auch wenn du nichts mehr hast, das Ganze dein Charakter derart verdirbt, dass du sogar dein Herz eintauschst gegen das Geld. Also das Herz jetzt hier nicht als Organ, natürlich ist es ein lebenserhaltendes Organ, aber jetzt Herz als quasi Sitz der Menschlichkeit, Sitz der Moral, Sitz der Liebe und so weiter und so fort. So diese ganzen, naja, das wurde in der DDR eigentlich gar nicht so gefördert, aber so diese ganzen biblischen, tugendhaften Werte, die man sich so erhält als frommer, guter Christ, die gehen dorthin und man tauscht sogar sein Herz ein gegen ein Herz aus Stein. Und dann ist man, wie du das gesagt hast, da entstehen wahrscheinlich, könnte ich mich daran erinnern, auch so ein bisschen diese Barry-Lyndon-Szenen an diesen großen Tafeln, wo eigentlich alle nur irgendwie den Todsünden frönen. Ja? Alle sind irgendwie geizig, hochmütig, zornig, maßlos und wollüstern. Und sitzen da als aristokratische, eiskalte Geschäftsmann und haben mich auch so ein bisschen nicht nach blutlechzende, aber nach geldlechzende Vampire erinnert. Außer ja, dieses ja. Blasse und dann ja. so, wie so wie so Grafen, die da so sitzen und eigentlich nur Vereinsleben und das ist das Geld. Ja. Natürlich beim originären Dracula-Mythos geht es natürlich um Liebe, da geht es natürlich wieder um was viel ja, Menschennäheres und hier geht es jetzt halt wirklich um, wie du es schon gesagt hast, um dieses wirklich technische Besitzen von Kapital. Man braucht es nicht mehr, aber man hat seinen Blick so sehr darauf fokussiert und frönt, wie gesagt, dann in einem vampirähnlichen Dasein, dass man auch emotional abhängig wird von diesem Geld so sehr, dass man, wenn irgendwas nicht nach dem eigenen Willen passiert, sogar dazu bereit wäre, seine Liebsten dann auch irgendwie zu töten. Hm. Genau, also der Profit macht dann, wie gesagt, erzeugt diese Abhängigkeit.
Genau, und das wird fantastisch inszeniert. Also über das Kostümdesign und so weiter hat man schon gesprochen, aber auch zum Beispiel in diesen Szenen mit diesem großen Bankett in Amsterdam ist es ja dann noch, ist es auch total spannend zu sehen, wie viele eigentlich arbeitende Figuren immer mal wieder am Rande irgendwie stattfinden. Das ist also, dass unser Peter zum Beispiel dann an einer Person auch vorbeigeht, die gerade kocht, zum Beispiel inmitten dieses großen, also in so einem Seitenraum dann im Endeffekt, ne? Oder dass er, bevor er Ezekiel trifft, gibt es da noch jemanden, der seinen Koffer nach oben bringt oder sowas. Oder Ezekiels Koffer, glaube ich, ne? Also man merkt richtig, okay, diese Menschen sprechen über die Geschäfte und andere Leute arbeiten eigentlich drumherum, ne? Und das sind eben die Menschen, auf die überhaupt kein Blick mehr geworfen wird von Seiten der Figuren. Aber wir nehmen das immer so peripher so ein bisschen wahr. Das finde ich ganz spannend, dass das eigentlich omnipräsent ist, dieser Kontrast zwischen Reichtum und Armut eigentlich, ne? Und den Menschen, die quasi leisten müssen für ihre Lebensexistenz und die Menschen, die wir nie arbeiten sehen, die aber durch die Welt laufen und ihren Reichtum verteilen können im Endeffekt, ne? Also das ist schon relativ spannend so im Großen und Ganzen. Und ich fand auch, wenn wir doch nochmal darauf zu sprechen kommen, was das auch nochmal unterstreicht, dass es eigentlich nur um die Akkumulation von Kapital geht, das Zusammentreffen von Peter und Lisbeth. Also das wird ja unfassbar schnell abgefrühstückt einfach. Also Peter kommt dann an, er hat ja dann diese Kutsche, die gefahren wird. Das ist genau die gleiche Einstellung wie das, was wir vorher schon mal hatten, nur dass die Kutsche jetzt gefahren wird. Er sitzt dann einfach im Winter ganz entspannt hinten in seinem Mantel und schaut so miesepetrig rein. Und dann kommt er dann bei Lisbeth an und steigt dann raus und wir sehen aber kein Zusammentreffen der beiden. In dem Moment haben wir eine Ablende oder einen Übergang zumindest in ein anderes Bild oder so, glaube ich, war es. Also eine Überblendung in dem Sinne. Und wir sehen das Zusammentreffen der beiden nicht, sondern das wird einfach übersprungen. Ne? Und dann haben wir auch die Hochzeit, die im Prinzip ganz schnell in so einer Montage abgefrühstückt wird, bis die beiden dann im Hause, in ihrem gemeinsamen Hause dann angekommen sind und Peter dann die Lisbeth und sich selbst dann vom Rest der Gesellschaft im Prinzip abtrennt, was ja auch so ein symbolischer Akt ist im Prinzip. Ne? Also die Gesellschaft spielt jetzt keine Rolle mehr, nur noch der blanke Individualismus, das eigene Ich, das Geld, was ich jetzt habe und so, alle anderen können draußen bleiben. Und diese Gesellschaft spielt dann im Verlauf des Films, im restlichen Verlauf des Films, gar keine Rolle mehr bis ganz zum Ende. Diese Menschenmassen, die wir zwischendrin hatten, die kommen dann einfach nicht mehr. Ne? Also es geht wirklich nur noch darum, um diese Vereinsamung und das Alleinsein und das trotzdem diesen Drang nach mehr Geld zu haben, das ist hier, wird hier ganz, ganz deutlich im Prinzip. Einfach durch die Inszenierung und durch die Mise en Scène und die Art und Weise, wie hier mit Figurenkonstellationen gespielt wird. Ja,
ja, sehe ich ganz genauso. Durch diese, sage ich mal, fetischartige Beziehung zum Geld sieht man dann auch, oder es ist zumindest technisch gut gemacht, dass die beiden auch in diesem großen neuen Haus sehr isoliert voneinander sind. Er sitzt an der einen Ecke, sie an der anderen. Dazwischen ist relativ wenig Licht. Dort, wo die beiden sich aufhalten, ist es relativ gut ausgeleuchtet und man sieht, dort ist irgendwie so eine Dunkelheit, so eine Distanz zwischen denen. Die haben eigentlich nichts mehr miteinander zu tun. Peter ist auch dann so halb mit dem Rücken zu ihr sitzend. Und zählt, wie gesagt, ja, sein Geld. Und ja, wir werden dann jetzt, denke ich, auch mal bald zu diesem letzten großen Ereignis kommen, dass Peter es irgendwie schafft, ja, den Tod seiner eigenen Frau reversibel durch das Glasmännlein irgendwie zu machen. Ist nochmal eine Sache, worüber man reden kann. Da war ich jetzt irgendwie ein bisschen irritiert, wenn ich das jetzt zum ersten Mal sehen würde und gar nicht so richtig wüsste, dass das irgendwie ein Film ist, der schon so alt ist und den man schon als Kind gesehen hat und so weiter. Wenn das gar nicht so wäre, wäre ich hier ein bisschen irritiert. So, warum schafft man es jetzt nur dadurch, dass man sich wieder für Hände Arbeit entschließt und so weiter, einen Mord irgendwie wieder rückgängig zu machen, nur weil man dem Geld und dem Konsum und dem Profit entsagt. Also das ist natürlich irgendwie, finde ich, schon fast ein Lehrstück, ein pädagogisches Lehrstück, das einem zeigen soll, wenn du dich davon abwendest, dann können wir alles wiederum möglich machen, dann kannst du deine Hände wieder in Unschuld waschen. Auch wenn du deine Frau erschlägst, du musst dich nur wieder dazu entschließen, irgendwie den Hammer und Sichel in die Hand zu nehmen und ja, dem Geld oder dem Kapital zu entsagen. Hm. Also das hat mich so ein bisschen irritiert. Da wird es, finde ich, dann schon so ein bisschen cheesy, so, also ideologisch gesehen. Hm. Weil Peter auch damit jetzt kein Täter ist, sondern er bleibt bis zum Ende hin irgendwie dieses Opfer der Werteordnung der Dorfgemeinschaft, weil die Dorfgemeinschaft ihn ja letztlich zu dem gemacht hat, in dieses Abhängigkeitsverhältnis zum Geld gebracht hat, was er dann gen Ende hin als dieser ja, Mogul, als dieser Dämon, dieser eines Kapitalisten letztendlich war, was ihm dann letztlich auch der finanzielle Reichtum irgendwie versprochen hat mit seinen eigenen Augen.
Ja, lass uns über das Ende vielleicht dann reden, wenn wir über den Wald gesprochen haben. Das würde ich gern vorschieben, weil wir das, glaube ich, so ein bisschen vorbereiten müssen. Und zwar gibt es ja, also es gibt im Prinzip, der Film ist dramaturgisch aufgeteilt in verschiedene Phasen. Ne? Wir haben, das haben wir alle schon so ein bisschen beleuchtet, wir haben die Einführung von Peter und dieser Gesellschaft. Wir haben diesen ersten Waldbesuch dann. Ne? Dann haben wir diesen ersten, sagen wir mal, Mittelteil, wo er so ein bisschen zu dieser Mittelklasse gehört, sagen wir mal. Dann haben wir den zweiten Waldbesuch. Danach ist er der reiche Peter sozusagen. Und dann haben wir diese ganze Auseinandersetzung mit Lisbeth und so weiter. Und dann haben wir eben diesen dritten und letzten Waldbesuch, wo sich dann alles fügt und wo der Film im Prinzip endet, wenn man so will. Ne? Und im Prinzip haben wir ja, abwechselnd im Dorf und im Wald, wenn man so will, ne? Und beziehungsweise in Amsterdam dann zwischenzeitlich nochmal, ne? Oder in so einer Städteregion. Also man kann sagen, im natürlichen Raum und im urbanen Raum, das wechselt sich so ein bisschen ab, ne? Und der urbane Raum hat ja im Großen und Ganzen etwas historisch Realistisches oder Natürliches erstmal. Also wir haben es da nicht mit übernatürlichen Elementen zu tun, außer natürlich das Auftauchen des Geldes im Wirtshaus, was dann sich von, wie von Zauberhand, was dann entfernt wird oder halt hinzugefügt wird, wenn man so will. Aber eigentlich haben wir es ja damit im realistischen Raum zu tun und dann aber wiederum mit romantisch-mythologischen Elementen, die wir im Wald haben. Und das ist, glaube ich, auch dieser spätromantische Gestus der Literaturvorlage, der hier aufgegriffen wird. Ne? Also, dass wir im Prinzip diese Vermählung dieser beiden Elemente im Prinzip haben. Und das fand ich ganz spannend, dass man den Wald aber trotzdem auf verschiedene Arten und Weisen lesen kann. Nämlich auf der einen Seite als diese märchenhafte Kulisse, die dem Film auch so seine Qualitäten gibt, dass er auch für Kinder durchaus interessant ist oder denen vorgeführt werden kann zumindest. Ne? Also es gibt dann diese ganz klaren moralischen Codes. Also erstmal wirkt das ja alles wie eine Kulisse. Ne? Also es wirkt sehr märchenhaft, es wirkt so hergestellt alles. Ne? Das ist ja auch nicht in einem echten Wald entstanden, sondern im Studio in Babelsberg tatsächlich. Das sieht man auch so schon, glaube ich, aber ganz klar und deutlich sieht man es am Ende, wenn Lisbeth wieder aufersteht und der Scheinwerfer angeht, sozusagen auf sie und sie erleuchtet wird. Das ist ganz witzig, wenn man so ein bisschen filmgebildet ist und das irgendwann auffällt, dann sage ich mal. Und es wirkt aber im Großen und Ganzen sehr kulissenhaft alles, ne? Und sehr entkoppelt sozusagen von dieser Dorfgemeinschaft. Und das kann man, wie gesagt, erstmal mythisch und märchenhaft lesen. Also es gibt dann diese Seifenblasen, diese übernatürlich grünen Pflanzen, dann diesen roten Strauch zwischendrin und so. Und es gibt auch diesen Nebel am Boden, wenn Peter zum Beispiel dem Glasmännchen gegenübertritt. Auch die Figuren, die er dort trifft, haben etwas sehr Märchenhaftes im Großen und Ganzen. Ne? Also auch etwas sehr moralisch Eindeutiges. Das Glasmännchen ist so gut, ne? Ist halt alt und weise, hat so eine geringe Größe, eine sehr prächtige Kleidung und steht im Prinzip so für Ehrlichkeit, Gutherzigkeit, Weisheit im Endeffekt vielleicht auch. Ne? Also so eine rundum positiv besetzte Figur. Und dann haben wir diese Flussüberquerung und kommen dann sozusagen ins böse Land des Holländermärchen, ne? Alles wird so Steine und der Wald ist tot und so, ne? Wir haben abgestorbenes Holz, es blitzt auf einmal, es gibt diesen Wuh-Ton da die ganze Zeit, der übrigens auch im Wirtshaus, ist mir aufgefallen, auch nochmal auftaucht. Nämlich in dem Moment, es gibt so eine Überblendung vom Tag in den Abend, wenn die dieses Würfelspiel spielen. Mhm. Und da gibt es während dieser Überblendung gibt es auch diesen Wuh-Ton, wo auch nochmal im Prinzip gezeigt wird, okay, die Gier des Holländer Michel, dieses böse Konnotierte sozusagen, das spielt jetzt in diesem Geschäft im Wirtshaus oder in diesem Spiel dann auch schon eine Rolle, ne? Denn das ist ja genau das, wofür der Holländer Michel steht, so für die Gier, das Böse, Das sieht man direkt anhand der Äußerlichkeiten einfach, ne? Also das sind diese etwas zerzausten Haare, das ist das blinde Auge sozusagen, das sind generell so diese Makel, so ein bisschen wie in einem James-Bond-Film, ne? So derjenige, der Makel hat, ist auch der Böse dann im Endeffekt. Das ist auch die Schlange natürlich, dass er so eine riesenhafte, bedrohliche Figur ist und so, ne? Das sind natürlich, und das ist im Endeffekt ein Gegensatzpaar zum Glasmännchen, ne? Also das, oder so ein Gegensatzpaar bilden die beiden. Und ich fand es ganz spannend, dass man das eben auch auf unterschiedliche Arten und Weisen lesen kann. Dieses Märchenhafte, Moralische habe ich auf der einen Seite eben schon gesagt. Man kann es aber auch zum Beispiel psychoanalytisch lesen, fand ich. Also ich fand zum Beispiel auch, dass diese Unzufriedenheit, die Peter zu Beginn ja äußert, dass die ihn dazu verleitet, sozusagen auch mal in den eigenen Kopf hineinzugehen und so einen Auseinandersetzungsprozess in Gang zu bringen. Ne? Dann gibt's nämlich, kann man das nämlich auch nach Sigmund Freud ebenso lesen, dass wir hier auch sowas haben, so eine Konstellation wie das Ich, das Es und das Über-Ich. Also das Ich, der Peter, der jetzt irgendwie herausfinden möchte, wie er seinem Leben und seinem eigenen Dasein irgendwie Sinn verleiht, wie er das sozusagen in ein kongruentes Bild bringt, sein eigenes Dasein. Dann gibt es das Es, die Verlockung, sozusagen auch das Böse zu tun, moralisch befreit irgendwie, sich seinen eigenen Trieben hinzugeben. Das ist der Holländer Michel. Und es gibt das Glasmännchen, das Über-Ich, was so eine Art Korrektiv darstellt im Endeffekt, ne? Kannst du damit was anfangen oder siehst du das eher weniger?
Ja,
so?
Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hatte ein bisschen einen anderen Gedanken. Ich fand bei näherem Nachdenken, dass sowohl das Glasmännchen als auch der Holländer Michel sich gar nicht so unähnlich sind. Letztlich sind die beiden ja auch irgendwie Händler, die einen gewissen Service anbieten. Die lassen sich dafür unterschiedlich bezahlen. Der Holländer Michel möchte irgendwie ein Herz haben. Und das Glasmännlein möchte natürlich positiv konnotiertere Werte oder eben Werte haben. Also sowas wie Tugendhaftigkeit und irgendwie Verstand und setzt seine Vernunft ein und so weiter und so fort. Das ist dann, wie gesagt, so die Bezahlung, die man dem Glasmännchen leistet. Und diese beiden bieten das auch zu unterschiedlichen Voraussetzungen an. Einmal der Holländer Michel, wenn man ja jetzt irgendwie unmoralisch handeln möchte, wenn man sich dazu entschließt, auf unlauterem Weg seine Umstände auf irgendeine Weise zu verbessern, dann ist der Preis das Herz. Beim Glasmännchen ist es ja so, dass man dieses Glück, das man durch das Glasmännchen erfahren kann, ja einfach nur durch das Glück der Geburt entsteht, wenn man am Sonntag geboren wurde. Das heißt, in 6 anderen Tagen kannst du eben nicht auf die Dienste des Glasmännchens hoffen. Und das sind ja auch wieder so 2 Sachen, irgendwie Reichtum durch Geburt und einmal Reichtum durch eben Kriminalität, nennen wir es so. Und diese Dienste führen ja auch beide nicht zum Glück. Letztlich führt das Glasmännchen Peter irgendwie wiederum zum Glück, indem er sich aber dazu entschließt, eben diesem Reichtum, dem ihm das Glasmännchen und dann später Holländer Michel gegeben hat, wiederum zu entsagen. Da gibt man dem Glasmännchen nochmal eine positivere Dimension. Hätte das Glasmännchen das Ganze am Ende nicht so bewerkstelligt, wie der Ausgang des Films ist, dann wären beide eigentlich irgendwie so ein bisschen ambivalent gewesen. Einerseits schön, dass sie einen Dienst anbieten, aber was sie dafür nehmen, für irgendwelche naiven, jungen Menschen, die damit nicht umzugehen wissen, ist dann halt irgendwie so, dann schon irgendwie zumindest kritikwürdig. Ja, genau. Aber wie gesagt, das Glasmännchen kommt hier ein bisschen besser weg, dadurch, dass Peters Menschlichkeit revitalisiert werden kann und so weiter, er seine Herzensgüte wiederherstellen kann, indem er seinem Geschäftsfeind, dem Holländer Michel, irgendwie ein Schnippchen schlägt. Also kann man so sehen, ist für mich eigentlich so ein Szenario, das man zumindest mal durchdenken kann. Aber auch hier wird Geld wiederum mit dem Schlechten verbunden und Besitz und Einfluss wird hier als toxisch verdorben kodiert. So auch das Glasmännchen, das da schon so ein bisschen, wie gesagt, so weise und belehrend daherkommt, letztlich aber auch irgendwas anbietet, was einem ja zuteil wird, wenn man halt am Sonntag geboren wurde.
Ja. Man kann vielleicht dazu sagen, dass der Holländer Michel ihm zwar nicht das Glück bringt, aber das Versprechen auf Glück auf jeden Fall. Mhm. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, was dahinter steht, weil Reichtum und Wohlstand ja in dieser Welt erstmal synonym gelten für Glück und, ne, und gesellschaftlicher Stand und sowas, was da alles reinspielt. Und er tauscht ja dann sein Herz an einer Stelle ein, an der er im Prinzip so komplett in Not ist. Also eigentlich geht es ihm wahrscheinlich besser als zuvor in diesem Zeitpunkt, weil er hat er hat zwar jetzt kein Geld, aber er hat diese Klamotten, er hat eine Kutsche, er hat das Glashaus und so, er ist nicht vollkommen ohne Besitz, ne? Aber er hat jetzt den Drang, sich einen gewissen Status zu erhalten im Endeffekt, ne? Und das ist so eine ganz eigene Form von Not, die sich, glaube ich, nochmal abgrenzen lässt von dem Beginn, in dem er gar nichts hat, ne? Und das, diese Situation führt dann dazu, dass er sein Herz ja verkauft tatsächlich ja an den Holländer Michel. Und da könnte man aber auch sagen, dass gerade diese Not dazu führt, oder der Drang, den eigenen Besitz zu erhalten, dazu führt, dass man sich dann eben doch nochmal dem Bösen irgendwie eher zuwendet sozusagen, ne? Und dann oder dem eigenen Trieb dann sozusagen hergibt, und dass es dann auch irgendwo egal ist, wie moralisch richtig das ist und so, ne? Also das kann man ja auch auf heutige Diskussionen irgendwie sich so ein bisschen überstülpen, sage ich mal, ne? Dass die Leute, die schon am meisten haben, dann auch so als moralisch schlecht geframed werden, dass sie das wenig oder dass sie trotz, dass andere deutlich weniger haben, sich diesen riesigen Reichtum auch trotzdem weiter behalten wollen sozusagen, ne? Obwohl es kein Problem wäre, Sachen abzugeben, dann in vielerlei Hinsicht auch, ne? Und so weiter und so fort. Das führt dann eben, oder hat bei mir zumindest so zu dieser psychoanalytischen Lesweise geführt. Oder man könnte es ja auch wieder mit Nietzsche lesen, mit dem Dionysischen und dem Apollynischen, ne? Also das Dionysische sozusagen, der eigene Trieb und so, ne? Und Feiern, Party und Wein und Genuss, wenn man so will, ne? Dem man sich hingeben möchte. Wobei man hier fragen könnte, worin liegt eigentlich der Genuss? Eigentlich nur im Besitz, nicht im, ne? Genuss an sich. Und dann gibt es aber auch das Apollynische, den Geist, das Denken, was sozusagen ein Korrektiv dann sein könnte im Endeffekt. Ne? Und das fand ich ganz spannend, so das so zu lesen im Endeffekt, weil das dann wiederum auch zu einer interessanten Lesweise am Ende führt. Ne? Und jetzt können wir vielleicht übers Ende so ein bisschen reden. Es gibt ja dann diesen Axtschlag in dem Baum, und damit verändert sich ja nicht nur Peter selbst, sondern auch die Umgebung. Ne? Wir haben Frühling. Er hat dann auch wieder diese braun-grüne Kleidung. Das heißt, wir sind im Prinzip wieder bei Mittelklasse-Peter angekommen in der Logik des Films, ne? Und das können wir natürlich erstmal, also generell dieses ganze Ende, ne? Also wie der dann da zum Ufer geht und dann mit den anderen Leuten dieses Holz da reinklopft und so, ne? Er geht ja dann auch im Kollektiv auf. Also er wird als Individuum dann irgendwann nicht mehr wahrnehmbar, sondern im Prinzip alle arbeiten. Man kann auch sozialistisch das so lesen, die Arbeiter oder die Klassengesellschaft ist aufgelöst. Es gibt jetzt nur noch Arbeiter. Alle sind glücklich, alle lächeln dabei auch und so, ne? Und alles ist toll. Lisbeth ist wieder da und wartet auf ihn. Es wird interessanterweise keine Familie gegründet. Weil das ist interessant, weil die Familie ist ja dann wiederum eher so dieses, in dieser Logik des Nationalsozialismus sozusagen, dieses das Fortpflanzen der eigenen Rasse und so weiter und so fort, oder Ethnie oder so, ne? Das wäre ja dann in dieser Logik wieder, das spart man hier aus. Ist sowieso in DEFA-Verfilmungen ganz, ganz selten so, dass die Familie eine ganz große Rolle spielt. Das ist dann eher so in den Nachfolgefilmen in der BRD spielt das eine große Rolle, wo ja dann auch noch zum Teil zumindest diese alten Nazi-Ideologeme eine Rolle spielten dann. Aber hier geht es eher um Gesellschaft an sich und gar nicht so in einem biologischen Sinne, sondern in einem soziologischen Sinne, wenn man so will. Und ja, dann haben wir im Prinzip diese ganz große Harmonie eigentlich auf einmal. Und das kann man ja so lesen, dass sozusagen das Herstellen einer Harmonie in der Gesellschaft, wenn man das gleichzeitig psychoanalytisch lesen möchte, auch das Herstellen von Harmonie im eigenen Kopf sozusagen ist, ne? Also das fällt sozusagen zusammen dann, ne? Und das finde ich eigentlich in einem ideologischen Sinne eigentlich auch in der Logik dessen, was hier erreicht werden soll, ziemlich gut gemacht, ne? Also Zufriedenheit, eigene Selbstzufriedenheit ist gleichgesetzt mit gesellschaftlicher Harmonie und einem Aussetzen der Klassengesellschaft eigentlich. Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, so im Großen und Ganzen, ja.
Ich finde aber so konsequent, dass Ende jetzt auch sein mag, so konsequent ist der Film dann vielleicht auch nicht, vielleicht möchte er auch gar nicht so konsequent sein, denn man muss ja dazu sagen, dass zum Beispiel der Amtmann und Hannes und Ezechiel ja auch diesen Pakt mit dem Holländer Michel eingegangen sind. Ja. Und diese versterben ja jetzt nicht irgendwie am Ende des Films, sondern diese tauchen dann halt einfach nicht mehr auf. Aber man könnte jetzt darüber spekulieren, dass, naja, irgendwie Kohlenmunk-Peter ist jetzt nicht mehr Kohlenmunk-Peter, sondern ist jetzt einfach ein Flößer und haut jetzt irgendwelche Stämme, und das hat alles so seine Richtigkeit und Lisbeth lebt wieder und so weiter und so fort. Aber theoretisch könnte in der Parallele ja wiederum die Dorfgemeinschaft um Ezechiel und den Amtmann und Hannes drumherum sitzen, und die beiden oder die drei baden immer noch irgendwie im Geld und werden von der Dorfgemeinschaft gefeiert, weil so ein richtiges Unglück passiert ja mit denen nicht. Und das Herz pumpert da ja auch wenn es, ich weiß gar nicht, kommt der Holländer Michel irgendwie zu Schaden?
Nee. Der kommt nicht zu Schaden. Also das, den Holländer Michel sehen wir als letztes, wenn er Peter verfolgt.
Ja.
Und dann schaut er, glaube ich, nochmal so ein bisschen grimmig rein. Aber er kommt nicht zu Schaden selber, ne?
Okay, also könnte es so sein, dass ja, also Peter der Einzige ist, der so aus diesem Kreislauf oder aus diesen Gefahren fliehen konnte. Aber an sich könnte man jetzt auch auf einer negativen Art und Weise sehen, geht dieser Limbo einfach immer weiter und dreht sich so innerhalb dieser dann ja doch irgendwie toxischen und fliehenswerten Dorfgemeinschaft, die ja dann am Ende dann irgendwie doch nicht so gut wegkommt, weil ihr geht ja nicht zurück zum Dorf, als Lisbeth lebt, sondern die beiden gehen irgendwo anders hin. Auf einmal sieht man neue Gesichter an einem neuen Ufer und man weiß, wo es die beiden jetzt hin verschlägt. Die gehen über die Wiese, also nicht nach Hause und man entsagt so ein bisschen der eigenen Heimat, wenn die halt ja so funktioniert, wie sie eben hier funktioniert, aber natürlich im ideologischen Sinne nicht funktionieren sollte.
Hm. Ich habe es wirklich so gelesen, dass die Klassengesellschaft aufgelöst wurde. Also allein durch diesen Unterschied, dass Peter zu Beginn des Films noch der Alleinarbeitende im Prinzip ist und jetzt das in einem ganz großen Kollektiv macht. Mhm. Und man könnte ja das sogar irgendwie so lesen, dass mit dem Axtschlag so eine andere Zeitlinie im Prinzip entstanden ist, sodass Ezekiel und Hannes gar nicht existieren in dieser Welt. Ne? Mhm. Man hätte es natürlich absolut vereindeutigen können und hätte es so machen können, dass dann Peter neben Ezekiel oder Hannes dann noch steht und die arbeiten dann einfach lachend da mit. Ne? Dann hätte man es wirklich eindeutig gemacht, dass sich hier das komplett verändert hat. Das hat man nicht gemacht. Ich fand es trotzdem so, als dadurch, dass das Ende ist und dass eigentlich auch ansonsten nichts weiter als diese arbeitende Harmonie, da diese harmonische Gesellschaft, jetzt kommt eine Katze hier und kratzt mir mein Bein ab, dass nichts weiter außer dieser harmonische Arbeitsgesellschaft existiert erstmal oder gezeigt wird, habe ich das so gelesen, dass auch nur das noch existiert am Ende sozusagen, ne? Und vielleicht maximal noch irgendwie die Frauen, die dann warten oder so am Seitenrand stehen und dazu gucken irgendwie, ne? Das ist, ja, was ja jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die feministische Botschaft ist, wenn man so will.
Ne? Aber ich sag mal, im Horizont einer DDR ist das durchaus ein veritables Ende, das man in der DDR wahrscheinlich mit allem so hätte durchgehen lassen.
Ja, genau, ja. Also hättest du es nicht so eindeutig sozialistisch gesehen?
Ja, doch schon. Also das Ende, das ist ja wirklich kitschig. Also er wird ja aus, man sieht nicht mehr seine Mutter, man sieht nicht mehr den Oheim, der anscheinend so wichtig war. So, das wird irgendwie alles verlassen, weil er jetzt irgendwie bewerkstelligen konnte, seinen Mord zu revidieren, um dann irgendwie aus dieser Dorfgemeinschaft komplett auszusteigen und irgendwie das Neue zu suchen, was ja letztlich dann auch wieder Händearbeit ist. Klar, ich glaube, es wird so sein, dass Flößer tendenziell besser gestellt sind oder besser Geld verdienen können als Köhler. Und die Menschen sehen dort nicht dreckig aus, sondern irgendwie glücklich aus und vital. Aber ob das jetzt nicht wieder sowieso in der konsequenten Denkweise zu dem führt, was wir am Anfang gesehen haben, dass er dann doch wieder irgendwann auf den Trichter kommt und sagt, ach, jetzt so ein bisschen mehr Geld, nicht ganz so viel wie damals, aber könnte ja sein, dass da irgendwie so wieder dieses Geld zuschlägt. Ja, also ich finde, man muss das jetzt auch nicht so zerdenken. Das ist, so wie es gemacht wird, nachvollziehbar. Das ist integer. Der Film muss sich auch, finde ich, heute keine Vorwürfe machen lassen. Das ist jetzt keine ideologische Propaganda. Mhm. Natürlich sieht man hier und da irgendwelche Geisteshaltungen und irgendeine Werteordnung, die der damaligen Zeit entsprach. Aber man kann dem Film, denke ich, noch relativ gut sehen, ohne dass einem da jetzt irgendwie ja das ideologische Klappmesser aufgehen muss. Finde ich jetzt eigentlich nicht.
Ja, absolut. Der Film wird ja auch nach wie vor gezeigt sozusagen und der hat ja ganz, ganz viel anderes noch und diese Multiperspektivität im Prinzip, ne? Ja. Oder dieses Dasein als, ich nenne es immer so gerne in Anlehnung an unser Germanistikstudium, signifikant sozusagen, der unterschiedliche Signifikate sozusagen hat, die man reinlesen kann. Und ich glaube, das hat auch, und das, da würde ich zu meinem persönlichen letzten Punkt kommen, sehr stark mit der Ästhetik des Films zu tun. Denn ich finde, Und das hast du auch schon gesagt, als du, oder so ein bisschen angedeutet, als du gemeint hast, dass dieser Film wirklich einfach so wunderschön aussieht irgendwie, ne? Dass er so richtig schön aussieht, so hergestellt ist, dass das alles auch so ein bisschen was Kulissenhaftes, sehr stark Hergestelltes, sehr stark Arrangiertes hat vielleicht auch auf eine gewisse Weise. Das fand ich sehr spannend. Und mir ist, und da sind wir wieder bei Barry Lyndon, auch so ein bisschen aufgefallen, oder beziehungsweise ich hatte das Gefühl, wenn ich mir diesen Film angucke, ich habe das Gefühl, eine sehr, sehr breite Aneinanderreihung von Porträts und Malereien zu sehen. Und ich glaube, das ist nicht zufällig, denn ich finde, der Film bedient sich in einer gewissen Weise sehr, sehr vielen romantischen Motiven oder beziehungsweise Bildwelten, die wir in der romantischen Malerei auch schon vorfinden konnten oder vorfinden können, besser gesagt. Erstmal so ganz grundsätzlich, das ist was, was wir eigentlich normalerweise erst am Anfang immer eines Films machen, aber ich finde, es passt ganz gut so als Abschluss im Prinzip so dazu, dass wir es hier mit sehr pastelligen, gesättigten Farben im Großen und Ganzen zu tun haben. Ne? Also der Film ist einfach sehr satt, was so seine Farbwelt angeht, gerade wenn wir in den Waldlandschaften sind. Und das erinnert sehr stark an Ölfarben irgendwie, hatte ich so persönlich das Gefühl. Das wird hergestellt durch ein Verfahren, was sich Aquacolor nennt, also angelehnt an eine Firma oder beziehungsweise es ist ein Verfahren, was von der Firma Agfa im Prinzip ins Leben gerufen wurde, wo es im Prinzip darum geht, dass wir eine Verbreitung von verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Farben auf einem Bild haben. Und das führte eben dann auch dazu, dieses Verfahren, dass wir es hier mit dem ersten Farbfilm tatsächlich der DDR im Prinzip zu tun haben. Und dieses Verfahren sorgt eben auch dafür, dass wir diese sehr knalligen, durchaus sehr gesättigten Farben im Prinzip dann haben. Das ist im Prinzip sehr, sehr schön gemacht, meiner Meinung nach. Und erinnert, wie gesagt, an Landschaftsgemälde oder verschiedene Gemäldeformen des 19. Jahrhunderts. Ich werde auch gleich noch ein paar Beispiele dazu nennen. Und das wirkt im Endeffekt sehr sorgfältig arrangiert. Also sowohl, wenn wir uns die Umgebung anschauen, als auch vor allem die sehr knalligen Kostüme im Prinzip, die wir hier haben, wirkt aus einer heutigen Sicht nicht mehr so wahnsinnig knallig, aber für den Farbfilm der damaligen Zeit war das wirklich ganz schön gesättigt sozusagen, ne? Oder klar. Wir haben sehr, sehr große oder sehr starke Chiaroscuro-Effekte, also sehr, sehr viele Schatten im Prinzip auch, beziehungsweise so Schatten-Lichtformationen, die für ein sehr stimmungsvolles Bild sorgen, die auch sehr stark immer so die psychologische Zerrissenheit meiner Meinung nach der Figuren unterstreichen. Also bei Peter haben wir das sehr, sehr häufig so, dass gewisse Teile des Bildes so, oder seines Gesichtes komplett schwarz sind teilweise. Also so einfach mal die rechte Gesichtshälfte beispielsweise oder nur so die Wangenknochen, die so richtig stark hervordringen dadurch. Ne? Und das hat eben auch was sehr Malerisches, wenn man so will. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben eine sehr aufbereitete und sehr durchkoordinierte Mise-en-Scène im Endeffekt. Wir haben sehr statisch gestaltete Bildeinstellungen mit Vorder-, Mittel- und Hintergrundstaffelungen und eben auch kurze Brennweiten sehr, sehr häufig, die auch dann dafür sorgen, dass wir eine sehr starke Tiefenschärfe haben. Das heißt, wir können eigentlich immer in fast jeder Einstellung, die auch ein bisschen größer ist, von der Halbtotalen bis zur Totalen, immer sehen, dass die Figuren die gleiche Wichtigkeit auf dem Bild haben wie die Umgebung drumherum. Das ist im Prinzip eine Sache und die Umgebung ist für das Lesen der einzelnen Bilder genauso wichtig wie die Figuren, die in ihnen auf eine bestimmte Art und Weise arrangiert sind. Und ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht, die ihr vielleicht zu Hause einfach mal googeln könntet und vielleicht fühlt ihr euch so ein bisschen daran erinnert. Also erstmal ganz grundsätzlich, was diese Chiaroscuro-Effekte angeht. Ich fand, dass die Bilder von Theodore Géricault da eine sehr große Rolle spielen. Also das ist im Prinzip, da haben wir sehr, sehr viele sehr gelbstichig gehaltene Bilder, die aber mit diesen Chiaroscuro-Effekten sehr stark arbeiten und das hat etwas sehr Malerisches im Großen und Ganzen. Wenn wir an die gemeinschaftliche Idylle denken, sind mir vor allem Bilder von Franz von Defregger und Heywood Hardy aufgefallen. Also da hat man auch diese harmonischen Darstellungen von Tanzen und von Singen auf so Dorfplätzen und so weiter. Ich finde, das passt sehr gut zu dem, was wir hier sehen. Und generell auch so diese Darstellung von Figuren innerhalb eines Waldes, wie wir es gerade zu Beginn des ersten Ausflugs in den Wald von Peter sehen. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Werke von Caspar David Friedrich wie Der Chausseur im Wald beispielsweise von 1814. Und das merkt man schon, das sind alles Gemälde, die in diese Zeit der Romantik so total reinfallen. Ne? Also wo wir wirklich so diese Vermischung haben von psychologisch lesbaren Figuren, die auf eine bestimmte Art und Weise reagieren oder in die wir was reinlesen können. Bei Caspar David Friedrich ist das ja sehr häufig dadurch, wird das häufig dadurch erreicht, dass wir die Rückenansicht von bestimmten Figuren nur sehen, also Figuren dadurch zu ja, zu Figuren werden, die wir lesen wollen oder zu Projektionsflächen, um das mal so zu sagen. Ne? Also wir sehen die Reaktion einer bestimmten Figur auf etwas nicht, sondern müssen das rein interpretieren, wenn man so will. Das ist ja auch beim Wanderer über dem Nebelmeer, das ist ja das ganz klassische Beispiel, wenn man so will. Ne? Aber beim Chausseur im Walde ist das genauso. Und ich musste auch bei den Landschaften der Walddarstellung des Holländer Michels an sowas denken wie Abtei im Eichwald von Caspar David Friedrich beispielsweise oder auch die Toteninsel von Arnold Böckling. Böcklin heißt er, aus dem Jahr 1818. Da haben wir im Prinzip eine Darstellung von einer Figur, die sich auf einem Floß oder auf so einem kleinen Boot befindet. Und diese Figur steuert eine Insel an, die gar nicht mal so groß ist, aber die im Prinzip sehr steinernd ist und mittendrin sowas wie einen Wald hat. Und dieser Titel Toteninsel, den fand ich in dem Zusammenhang auch ganz interessant, weil ja auch das Absterben, das eigene Absterben hier eine große Rolle spielt mit dem Gang in die Höhle des Holländer Michels, wenn man so will. Ne? Also so dieses, man tötet nicht sich selbst oder wird nicht getötet, aber ein wichtiger Teil des eigenen Selbst wird getötet sozusagen. Ne? Und das Entfernen des Herzes symbolisiert das natürlich auch wunderbar. Ne? Und darüber hinaus haben wir es auch in dieser Epoche der Malerei auch sehr, sehr stark damit zu tun, dass wir Umgebungen und Figuren eben sehr stark symbolhaft lesen können, dass die immer für irgendetwas stehen. Und das, finde ich, ist hier auch sehr stark der Fall. Ne? Also so Figuren wie Ezekiel beispielsweise oder Hannes, die sind psychologisch eigentlich nicht zu lesen im Gegensatz zu Peter, sondern die stehen immer für irgendwas. Ne? Das ist dann der Reiche oder das ist der Schöne oder der Tänzer meinetwegen, ne? Oder Lisbeth, das Gute einfach. Ne? Genauso wie eigentlich die verschiedenen Orte hier für bestimmte Dinge stehen können. Also der Dorfplatz zum Beispiel für die Idylle der Gemeinschaft, das Wirtshaus als Handelsort, als Ort des Spieles, ne, als Ort des Geldtransfers und die Waldlandschaft dann im Gegensatz dazu als die natürliche Idylle sozusagen. Oder in dem Fall, so habe ich es ja zumindest gelesen, das Innere des Selbst, ne, also die Konfrontation mit dem Inneren im Prinzip, wenn wir das auf Peter beziehen. Und das, finde ich ganz interessant. Und das verleiht dem Film meiner Meinung nach auch sowas Überzeitliches im Prinzip. Ne? Also zum einen erreichen diese schön arrangierten Bilder so eine gewisse seduktive Wirkung, dass man als Zuschauer im Prinzip reingezogen wird und diese Bilder weiter angucken möchte. Zum anderen wird auch eigentlich der symbolische Charakter dieser Märchengeschichte dadurch nochmal deutlicher unterschrieben im Prinzip. Ne? Und unser eigenes Bedürfnis nach Interpretieren, nach Lesen noch mal so ein bisschen nebenbei mit angekurbelt, so, ne? Sodass wir es im Prinzip nicht nur mit diesem reinen Handlungsverlauf zu tun haben, sondern auch nebenbei immer uns wieder denken können, okay, was haben bestimmte Symbole zu bedeuten und so, ne? Das geht dann bis in die kleinsten Details dieses Films hinein, ne? Also zum Beispiel auch, dass Lisbeth dann später noch mal ihr Hochzeitskleid entdeckt und das ist dann das Vermissen sozusagen, ne, von Peter und so, das kann man sehr, sehr schnell symbolisch lesen, ohne dass es ausgesprochen werden muss. Und das unterstreicht auch das, was wir zu Beginn gesagt haben, dass dieser Film rein eigentlich nur über seine Bilder funktionieren könnte. Man müsste nichts hören und würde den Film, glaube ich, trotzdem einigermaßen verstehen. So, ja, das vielleicht als kleinen Ausflug, in die Malerei.
Ja, ich glaube, das Motiv der Sehnsucht, das kann man hier an ganz vielen Stellen zumindest wiederfinden. Mir kam da auch immer mal der Gedanke von einigen Werken Caspar David Friedrichs, beispielsweise als Peter relativ früh, ich glaube, das findet noch in den ersten 10 Minuten statt, in der Abenddämmerung auf diesem Festplatz blickt. Man sieht ihn so leicht in der Unschärfe, ist aber so im vorderen rechten Bildteil und blickt auf dieses jetzt schon durch die Fackeln und durch die Lichter und Kerzen erleuchtete Dorfgeschehen. Und man merkt so richtig, was ihn dahin zieht. Und das Ganze hat, wie gesagt, so eine heimelige und eben sich sehr stark, zumindest auf mich, übertragende Stimmung, dass man genau das nachempfinden kann, so diese Fear of Missing Out, die ihm da jetzt irgendwie wurmt und weshalb er sich dann dort in dieses Geschehen hineinbegibt und vielleicht dann auch diesen Pakt schließt mit dem, wie gesagt, Männchen und dem Holländer Michel und so weiter und so fort. Dieses Motiv der Sehnsucht. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema in der Romantik, dass man sich sehnt nach dem, was man nicht hat, was ja letztlich auch irgendwie vom Kapitalismus ausgebeutet wird. Also der Kapitalismus möchte ja dann auch irgendwie das befriedigen, was man noch nicht hat, oder für Dinge sorgen, dass man die will, aber sie noch nicht hat und so weiter und so fort. Und das geht hier miteinander in Einklang und wirkt auch gar nicht aufgesetzt, sondern macht das Ganze erst so, Ja, schön, kann man das Ganze einfach mal so betiteln. Und wenn man dann noch irgendwie weiß, dass das in der eigenen Heimat zumindest in Teilen entstanden ist, ich möchte glauben, das wurde alles irgendwie in Tabarz gedreht und nicht in Babelsberg, ja, dann ist das für mich umso schöner, wenn man weiß, okay, du könntest hier theoretisch schon mal über die Wiese und an dem Baum und an dem Bach und an irgendwie dem Weg, da könntest du schon mal theoretisch gewesen sein. Und irgendwie kommt dann das dann auch sehr vertraut und man bekommt dann ebenso irgendwie so eine Sehnsucht, dort sich mal wieder im Sommer hinzubegeben und auch mal die mit genau diesem Blick Leben, Dorf, Landschaft und eben so diese Orte der Kindheit und Jugend auch mal auf gleiche Art und Weise wiederzuerleben. Also ich habe mich da teilweise auch so ein bisschen drin wiedergefunden, wie schön es doch jetzt wäre, genau das Gleiche an den Orten eben erblicken zu können.
Ja. Und dann abends noch auf die Kirmes und dann
richtig,
hast du das kalte Herzerlebnis im Prinzip so dir reingeholt. Ja. Sehr schön.
Ich wäre vielleicht eher der Holländer Michel.
So, ja.
Ich kann mich zwar nicht schrumpfen, aber ich bin immerhin.
Du bist genauso groß wie er, das kann man vielleicht sagen. Ja, stimmt, ja. Ja, genau.
Ja, nee, hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Besonderer Film, auch wenn ich den schon kannte, ist eigentlich paradox, aber hat sich nochmal gewandelt, der Eindruck.
Ja, deutsche Barry Lyndon. Auch wenn der, ich würde sagen, Barry Lyndon ideologisch nochmal anders zu lesen ist. Also da haben wir ja auch nochmal, um das vielleicht so ein bisschen abzuschließen, auch diese romantischen Arbeitsdarstellungen. Ne? Also da, das war auch übrigens ein Gemälde, woran ich denken musste, die Steinklopfer von Gustave Courbet. Da sind wir jetzt zwar in Frankreich und Barry Lyndon bedient sich eher bei der englischen Malerei des 18. Jahrhunderts, aber trotzdem so diese ersten Darstellungen von Arbeitern, die im Prinzip dann auch im 18. Jahrhundert oder in dem Fall im 19. Jahrhundert, glaube ich sogar, bei Gustave Courbet, so eine Würdigkeit oder so eine Würde im Prinzip hatten, dass sie auch dargestellt werden konnten, ohne einfach nur Kontrast zu irgendetwas anderem zu sein oder sowas. Das fand ich auch ganz spannend, dass wir also auch diese romantische Darstellung von Arbeit haben. Nur geht es ja bei Barry Lyndon dann eigentlich darum, zwar auch das individualistische, reiche Individuum dann im Prinzip zu kritisieren, aber Kubrick macht es sich ja dann nicht so leicht, die Gemeinschaft dann als Heilmittel zu suchen, sondern es geht ja im Prinzip dann darum, dass man sich auch trotzdem da rauslöst im Endeffekt. Ne? Also das ist ja gerade das, was dann in diesen Schlachtszenen sozusagen als Kritik drinsteckt, hatten wir ja auch schon mal besprochen. Also wer sich die Folge zu Barry Lyndon nochmal anhören möchte, kann das gerne tun. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer das ist, aber ey, guckt einfach in den Feed rein. Kubrick macht es sich da nicht ganz so einfach. Und das ist dann aber doch der Teil, wo ich sagen würde, okay, das kalte Herz ist zwar ein sehr schöner, durchaus herzerwärmender, toller Film, toll gemachter Film vor allem, aber so dieses Propagandistische und so diese ersten Anleihen der Ideologie oder verschiedener Ideologeme zumindest, die dort drinstecken, im Nationalsozialismus würde ich jetzt sagen, in der DDR, in der DDR-Gesellschaft, die findet man hier auch. Ein kleiner Teil übrigens noch, Antifaschismus hat man gar nicht besprochen, findet man in dem Film auch jetzt nicht wirklich, aber ich finde zum Beispiel, dass der Holländer Michel sowas Thor- und Odin-mäßiges hat irgendwie, okay, ne? Ja. So das fehlende Auge, beziehungsweise ist kein fehlendes Auge jetzt beim Holländer Michel, sondern ein erblindetes und er hat ja auch dann diesen Blitz in der Hand und es blitzt generell sehr viel, also es ist so dieser Bezug zu diesen germanischen Gottheiten. Ja. Und auch, dass Peter dann mit diesen zwei Kampfhunden dann rauskommt aus seinem Haus und so, das fand ich irgendwie einen ganz schönen Bezug irgendwie zu so einem, zu so einer stereotypen Darstellung eines Nationalsozialisten zumindest, ja. Das nur noch so als kleiner Anwurf vielleicht hinten raus, was mir gerade noch so eingefallen ist. Ja, aber davon abgesehen kann man den Film heutzutage auch wunderbar, glaube ich, sehen, ohne diese Ideologeme im Hinterkopf zu haben, beziehungsweise, dass das noch so eine große Wirkung erzielt, sage ich mal. Wirklich ein insgesamt sehr toller Film, der auch aus einer heutigen Perspektive noch toll ist, aber auch in der Ideologie, die in der DDR verbreitet wurde, auch in dieser Logik sehr gut funktioniert, sage ich mal, als Propagandafilm durchaus. Und damals wahrscheinlich auch gut funktioniert hat.
Ja.
Also zweischneidiges Schwert, aber ich finde den immer noch ganz toll.
Absolut. Kann man heutzutage noch sehr gut gucken und sollte man sich auch angucken, zumal, wie du ja schon gesagt hast, der frei verfügbar ist auf YouTube.
Genau. Oder ihr kauft euch die Blu-ray von Filmjuwelen. Auch nicht schlecht.
Investiert da nochmal ein paar Taler. Ist, finde ich, nochmal eine schönere Abtastung. Hat nochmal ein bisschen eine andere Bildqualität, als sich das jetzt irgendwie auch in Full HD bei YouTube zu gönnen, wenn man da irgendwie ein Monk ist und da wirklich immer das Bestverfügbarste möchte, vielleicht noch mit einem kleinen Booklet und ein paar Extras. Na gut, dann gibt man halt das Geld aus, ja, wo wir schon mal beim Geld waren.
Genau, ja, richtig. Ja, also Ja, fügt euch ein in die kapitalistische Verwertungslogik und kauft diese Blu-ray. Vielleicht, ja. Sehr gut. Dann, falls du nicht noch irgendwas hast, dann haben wir es jetzt. Ne?
Bin durch.
Wunderbar. Dann war es das jetzt mit Das kalte Herz von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1950. Wir werden, eigentlich wärst du jetzt dran, dir einen neuen Film auszusuchen. Das machen wir allerdings erst in der übernächsten Folge. Denn wir haben ja wie jedes Jahr noch einen Jahresrückblick, den wir machen. Und das machen wir als nächstes. Das heißt, das nächste Mal blicken wir auf die besten Filme des Jahres, die schlechtesten Filme des Jahres, gucken, was bringt dieses Jahr so an neuen Filmen und werden einfach mal so hauptsächlich einen Rückblick bieten, aber auch so ein wenig in die Zukunft schon mal gucken. Ja.
Ja, genau. Ich freue mich drauf. Die letzte Folge zum Jahresrückblick kam, ich weiß nicht wann, kam sie im Februar, kam sie im März? Irgendeine kam mal super spät.
Die letzte kam, glaube ich, erst im März oder so. Okay. Da waren wir wirklich die spätesten, die es gibt. So, ja. Aber diesmal ein bisschen. Wir kommen, also unser Jahresrückblick wird aber auch erst im Februar kommen, muss man dazu sagen. Weil wir haben bei Podigy immer nur ein begrenztes Volumen von 4 Stunden, die wir pro Monat hochladen können. Und der letzte Jahresrückblick hat knapp 4 Stunden gedauert. Mhm. Das heißt, wir brauchen das Volumen eines ganzen Monats wahrscheinlich für die Jahresrückblicksfolge.
Aber die Zeit nehmen wir uns. Macht Spaß.
Ja, absolut. Genau, dann bis zum nächsten Mal mit dem Jahresrückblick auf das Jahr 2025. Und ja, schaut euch Das kalte Herz an und noch viele weitere Filme. Ciao, macht's gut.
Bis dahin, macht's gut.